Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Freunde, es ist mir eine große Ehre, euch auch in dieser Woche wieder herzlich willkommen zu heißen hier bei uns, bei Kicker Meets The Zone. Wobei bei euch weiß ich ja, da weiß ich ja, dass ihr jede Woche dabei seid. Jetzt begrüße ich einen Mann, der die Schlagzeilen bestimmt. Seit gestern sind die News-Outlets voll mit seinem Namen. Und demzufolge bin ich froh, dass er es trotzdem geschafft hat und nicht einfach diesem Projekt schon entschwoben, weiß ich nicht. Alex Schlüter, herzlich willkommen bei uns.
Schönen guten Tag, da muss man nur einmal öffentlich heulen, dann hat man sofort ein bisschen Publicity. Kleiner Business-Tipp von mir, hallo in die Runde.
Ist das nicht das, worauf so Reality-TV und so, also einfach alle Emotionen im kompletten Extrem sorgen dafür, dass die Menschen wissen wollen, was mit dir los ist?
Ja, ich glaube, also es funktioniert. Ich glaube, es gab Sonntagabend bei The Zone mehr solcher Emotionen als am Abend zuvor beim Eurovision Song Contest. Aber ich weiß halt, wie es geht, Leute. Ja.
Alexander, es ist schön, dass wir auch heute wieder diesen Montag, spätnachmittaglichen Montag miteinander verbringen, um den Bundesligaspieltag abzurappen, um nachher, ihr habt es gelesen, den sympathischsten Linksfuß, den bärtigsten Linksfuß der Liga bei uns zu begrüßen.
Das klingt ganz eklig.
Das klingt ein bisschen, als wäre ein Hobbit.
Also wo, ne? Genau trägt er den Bart?
Als wäre ein Hobbit, der irgendwie so Haare auf seinem linken Fuß hat. Also Niklas Beste ist nachher da vom 1. FC Heidenheim. Wir haben einen, bei dir in der Ecke geht's ab, Alter. Bundesliga, hier zweite Liga in Bundesliga, aber teilweise auch nicht. Alles direkt bei dir um Ecke.
Ja, deswegen spitze ich das doch bei mir emotional so zu, ist doch klar. Kiel hoch, Pauli hoch, Hamburg, also Hamburger Sportverein nicht hoch. Ist doch klar, dass das was mit mir macht.
Ja. Sebastian Wolf wird uns nachher diese Sachen dann auch nochmal ganz unemotional, so wie wir ihn kennen, auf dem Tablett präsentieren. Aber Schönmann, ich komme natürlich nicht umhin. Also du hattest gestern, alle haben es mitbekommen, deinen letzten Einsatz bei The Zone, wo du damals noch, wenn ich mich recht entsinne, hast du damals die Stromkabel verlegt in der The Zone-Zentrale.
hätte ich diesen Job gehabt, hätte es The Zone in der Form und auch in irgendeiner anderen Form nie gegeben. Aber ja, das hat gestern Freddy Koch tatsächlich mir als neue Information mit auf den Weg gegeben, dass ich wohl offiziell der 5. Mitarbeiter war bei The Zone.
Ich kann mich noch daran entsinnen, wie wir beide darüber gesprochen haben, ob du in die Festanstellung bei The Zone gehen sollst oder nicht. Und ich sag
mal so. Ich habe dich sehr häufig später mal zitiert, wenn ich gesagt habe, da bin ich falsch abgebogen, weil Benny Zander gesagt hat, bei diesem Laden kannst du gar nicht fest genug angestellt sein. Genau. Dieses Zitat habe ich aufgebracht. Nein, ich habe nie gesagt, dass ich da falsch abgebogen bin, weil das ja alles wunderbar gewesen ist. Jetzt ist es zumindest was The Zone. Wie soll ich denn sagen? Also was die The Zone-App, was The Zone-Plattform, was Bundesliga angeht, passé, und es wird neue Schritte geben. Aber es war schon schön, das gestern irgendwie alles nochmal zu fühlen. Und ich glaube, das hat man dann auch am Fernseher mitbekommen.
Ja, die Kollegen haben eine eigene Decoded-Ausgabe. Perfect Anchor, Alex
Schlüter. Und hast du gehört, ich habe übrigens nicht mehr nachgefragt, weil ich dann vor lauter Emotionen Dinge vergessen habe, wie das dann so ist bei mir. Aber es gab, also da war ein Rap-Song auf der Matz, also in dem Beitrag.
Natürlich.
Weißt du, wo der herkam?
Nein, also, der scheint direkt für dich angefertigt worden zu sein. Und das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich saß auf dem Sofa und dachte mir, das gibt's doch jetzt nicht. Also es wird doch nicht zufällig einen Song über einen Schlüter geben, den sie jetzt dafür genutzt haben. Also Chapeau und Hut ab, muss ich sagen.
Ja, nochmal vielen Dank. Also in dem Moment, als ich gehört habe, dass ich einen eigenen Rap-Song bekommen habe, war tatsächlich der, wo ich dachte, jetzt ist es vielleicht zu viel. Ja. In ein paar Sachen finde ich mich echt geil, aber ich verdiene keinen Rap-Song. Was mich übrigens.
Und du bist ein Ugly Crier, ist dir das aufgefallen?
Ugly?
Ein Ugly Crier. Es gibt auch Menschen, die, wenn sie weinen, die lösen in dir was, die sehen dann sympathisch aus und du möchtest sie in den Arm nehmen. Bei dir habe ich mir so gedacht, also Schüder, wir haben ja schon viele Emotionen miteinander geteilt. Weinen war bislang noch nicht so weit oben. Und ich dachte mir so, ach guck, es gibt auch Lebenslagen, in denen Alex Schlüter mal jetzt nicht komplett vorteilhaft aussieht. Das ist doch für uns Otto-Normalmenschen auch mal schön.
Ja, mich einfach häufiger mal zum Weinen bringen. Ich glaube übrigens, wenn wir bei Rappern sind, dass ich mit diesem Auftritt leider meine Connection in Richtung meiner neuen Freundeskreise verspielt habe. Wir waren am Mittwoch zusammen in Hamburg beim großen OMR-Festival und ich war hatte ich zumindest das Gefühl, auf einem ganz guten Weg, mich mit Jan Delay und Co. anzufreunden, in einer Promi-Guckrunde, in der wir das Champions-League-Halbfinale von Bayern gegen Real Madrid geschaut haben.
Sag das doch nicht so raushängen, dass wir da in so einer Promi-Guck, wir haben natürlich ganz abgesondert, wie die Außenseiter haben wir
gesessen.
Ach
komm, die werden in ihren Podcasts auch darüber reden, dass sie fast mit Benny Zander und Alex Schlüter befreundet wären.
Also,
wenn
also
ich jetzt nicht angefangen hätte, im öffentlichen Fernsehen zu heulen, glaube ich, hätte ich eine Chance gehabt, mit Jan Delay hier abzuhängen in den nächsten Jahren.
Also,
aber
mal
jetzt
so
ist wahrscheinlich erstmal alles passé.
Also sagen wir mal so, Shirin David, die auf jeden Fall unmittelbar von uns, wo wir auf der Tanzfläche positioniert waren, auf der Aftershow-Party dann da direkt beim DJ stand, die hatte ein Auge auf dich geworfen. Jetzt hat sie natürlich die Schlagzeilen gesehen, dass du ein Ugly Cryer bist und entweder es hat jetzt was besonders Gutes oder was besonders Schlechtes bei ihr ausgelöst. Das werden wir herausfinden.
Ich habe immer noch nicht verarbeitet, dass Shirin David, also nochmal, ne, das war sowas wie die, wie nennt man das mit einem coolen englischen Begriff, so die
Aftershow-Party.
Sagt man Aftershow, aber OMR ja. ist ja was kein, über zwei, ja. After-Festival-Party im Grunde, in dem Restaurant von Tim Mälzer, und jetzt fragt nicht, wie wir da gelandet sind, das wird sich wahrscheinlich Jan Delay heute noch fragen, aber irgendwie waren wir halt da und ich habe nicht verarbeitet, dass Shirin David, überhaupt nichts gegen diese Frau, ich sag ganz ehrlich, ich fühle sie musikalisch nicht. Ansonsten habe ich noch nie mit der gesprochen, überhaupt nichts gegen diese Frau, aber ich kann nicht verarbeiten und habe mich das auf der Tanzfläche mehrfach gefragt, wie es sein kann, dass die da hinterm DJ-Pult steht, während Jan Delay 5 Meter weiter an der Bar sitzt. Ist also einer, den ich musikalisch komplett verehre. Ich habe wirklich gedacht, könnt ihr jetzt einmal, kann ich hier bitte mal ein kurzes Wechselschild vom 4. Offiziellen hochhalten? Der Ittrich ist ja bei solchen Shows oft auch nicht weit, damit ihr einmal die Positionen tauscht. Aber es war halt so und es ist auch okay so, dass wir uns da nicht eingemischt haben.
Ja, wir haben dann ja kurz davor, bevor wir uns dann wieder den nicht-alkoholischen Getränken zugewandt haben, wir haben das Halbfinale der Bayern halt gesehen, waren dann noch bei den lieben Kollegen von MML Daily, spontan abends.
Spontan, aber betrunken.
Mit Bierchen in der Hand waren wir da noch zu Gast. Also das ist ja alles passiert, seitdem wir hier das letzte Mal auf Sendung waren. Wir haben dort wildeste Menschen. Ich habe Rick Rubin und Christian Lindner bei Vorträgen zugehört. Shirin David haben wir live erlebt. Aber wir haben eben auch gesehen, dass sich Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale gespielt hat, gekämpft hat, wie auch immer, ein bisschen gemogelt hat. Ist auch alles egal. Hauptsache, du bist im Champions-League-Finale.
Gealuminiumt haben sie sich da rein.
Genau. Und die Bayern das eben, und das war ja das, was wir dann da in der Bullerei gesehen haben, das eben nicht geschafft haben. So, müssen wir dazu noch großartige Worte verlieren?
Naja, mich würde jetzt einmal deine Meinung zu dem, was die großen Themen gewesen sind, interessieren. Also wir haben in diesem Podcast gerne mal Empfehlungen an die verdammte Konkurrenz, wenn ihr da noch mal Bock
Lena
habt
ist ja auf
eine direkte Analyse. Ja, aber es ist ja ein Konkurrenz-Podcast.
Ach so, okay.
Ne?
Ja,
und deswegen, die sind total unsympathisch, aber hört rein, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt. So können wir es vielleicht machen. Nein, tolle, sehr tolle Leute, Mike Nöcker, Lena Kassel, mit uns beiden. Wir haben schon über den Spielverlauf geredet. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal durchexerzieren, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe, und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, von wem das Zitat kam, aber ich habe das Zitat von einem Schiedsrichter-Experten gelesen, dass er den Umgang mit Schiedsrichter Maciniak schon sehr seltsam fand, und zwar aus deutscher Perspektive, während man bei ihm sagt, ne, oh, der macht da den großen Fehler, und Thomas Tuchel hat es ja in seiner Emotion, da sind wir wieder, auch sehr klar angesprochen, das darf auf dem Niveau nicht passieren, sagt man bei Manuel Neuer, Top-Torhüter, hält wunderbar auch in diesem Spiel Weltklasse, und dann macht er leider mal so einen Fehler, das tut uns ja sehr leid, ne? Maciniak war in den letzten 2 Jahren der mit Abstand beste Schiedsrichter der Welt. Also auf neuer Niveau gepfiffen, würde ich mal sagen. Und es war auf jeden Fall ein Fehler zusammen mit seinem Assistenten. Das heißt also, im Vergleich zu Neuer könnte man sogar noch dazu sagen, er hat diesen Fehler gemeinschaftlich mit dem Assistenten, ich muss es euch nicht nochmal durchexerzieren, der die Fahne zu früh gehoben hat und sie eigentlich hätte unten lassen sollen, gemacht. Aber da sagt halt keiner, ach Mensch, das tut mir für den Kerl leid, weil ausgerechnet da und jetzt soll es ja sogar so sein, dass dem das EM-Eröffnungsspiel deswegen genommen wird nach diesem Fehler. Da sagt halt keiner, ach wie schade für den Kerl, sondern der ist schuld, dass die Bayern rausgegangen sind. Eine Sache nur noch dazu, es war kein Torklau, wie das ein oder andere größere Medium geschrieben hat, denn wir wissen es nicht. Vielleicht wäre der Ball geblockt worden, vielleicht wäre er reingegangen, aber man kann nicht sagen, und das hat Carlo Ancelotti auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass dieses Ding dann von De Ligt auf jeden Fall in den Maschen gelandet wäre, weil der Pfiff halt so früh kam, dass die Verteidigung nicht mehr mit 100% den Schuss versucht hat zu blocken.
Es war auf jeden Fall mal ein Großchancenklau. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber das ist das Los des Schiedsrichters, ne? Also, wenn es nicht Manuel Neuer wäre, sondern wir erinnern uns an Loris Karius zurück. Mhm. Loris Karius war eben nicht Manuel Neuer, der Mann, von dem zu Recht viele tausende Menschen sagen, er hat das Torhüterspiel revolutioniert, er ist vielleicht der beste Torhüter aller Zeiten. Sondern Loris Karius war Loris Karius und ihm unterläuft ein Bock und der verfolgt ihn bis heute. Ich glaube nicht, dass das bei Manuel Neuer passieren wird. So, und deswegen, es ist ja,
aber wie gesagt, Maschinjak war auch überragend in dem Job, den er macht.
Ja, aber die sind ja sowieso, ich meine, du redest hier mit dem Typen, der hat mit gefühlt jedem Schiedsrichter auf der Welt schon mal einen Podcast aufgezeichnet. Die sind
also mindestens mal einen Podcast, wenn nicht mehr.
Das sind nun mal die Gelackmeierten am Ende. Also deswegen würde ich ja auch diesen Job niemals machen können.
Also Mensch Schiri, der Podcast, um vielleicht an dieser Stelle mal Werbung zu machen für den Mann am anderen Ende der Leitung. Aber die Gelackmeierten wäre auch ein guter Titel für deinen Podcast.
Ja, also es ist halt einfach das Schicksal eines Unparteiischen und da muss er jetzt durch. Der Pole, ich habe sowieso ein bisschen, ich finde seine Spielleitung überragend, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass der auch irgendwelche ganz schwindligen Verbindungen da in Polen zu irgendwelchen Menschen hat, zu denen man lieber keine Verbindung haben sollte.
Hast
alles
du
egal,
mal gelesen.
Hat mit dem Spiel auch nichts zu tun. Über die Bayern werden wir nachher reden. Bevor wir zum Abstiegskampf kommen, Schlüdmann, weil wir gerade beim Thema letzter DAZN-Einsatz waren, vielleicht noch ganz kurz, weil natürlich nicht nur du, sondern auch ich seit gestern Abend spätestens, wie sagt man immer so schön, wäschekörbeweise Rückmeldungen bekommen hat. Was denn jetzt eigentlich mit Kicker meets DAZN passiert?
Ja.
Wollen wir das vielleicht nach jetzt 12 Minuten zumindest, also wir vertagen es.
Wollen wir es nach 12 Minuten, wo wir es nicht angesprochen haben, wollen wir den Elefanten im Raum vielleicht einmal zur Seite schieben, aber im Raum lassen.
Genau, wir werden uns da relativ zeitnah dazu äußern, so, aber heute eben noch nicht. Aber wir werden da relativ schnell euch Bescheid geben, wie es mit diesem Podcast-Projekt und uns beiden Pappnasen weitergeht.
Exakt. Die Pappnasen, vielleicht ist das in der neuen Saison ja ein Titel für uns beide. Mal gucken. Wir machen das, wie gesagt, wirklich zeitnah. Logischerweise haben mich da auch die ein oder anderen Zuschriften erreicht. Ist ja klar und irgendwie auch schön, dass es euch interessiert. Aber wir machen unseren verdammten Job heute, weil es ein wichtiger Bundesligaspieltag gewesen ist in dieser verrückten, ja, für uns beide, für mich vielleicht besonders emotionalen Woche. Emotional war es definitiv in Köln. Weißt du noch, als wir vor ein paar Wochen schon gesagt haben, lass mal durchrechnen und gucken, was da zum Ende der Saison so passiert. Union Berlin, können die da unten noch reinrutschen? Und ich weiß noch, dass wir dann durchgegangen sind, oh, das könnte schwer werden, das könnte schwer werden. Und wenn du eine Sache nicht haben willst, dann am 33. Spieltag auswärts in Köln. Und genau so ist es gekommen.
Habe ich nicht kommen sehen. Ich meine, nachdem wir auf den Stopp-Button oder auf den Upload-Button der letzten Folge gedrückt hatten, kam ja noch das, was auch keiner hat kommen sehen, nämlich dass Nenad Bjelica dann plötzlich doch als Union-Trainer entlassen wurde und durch Interimstrainer Marco Grote ersetzt. Ich hatte ja noch gesagt, aber Union, jetzt diese zweite Halbzeit, die sie am Spieltag zuvor gespielt haben und jetzt Köln ist doch mausetot. Soll ich dir mal sagen, wie ich den Samstagnachmittag übrigens verbracht habe? Ich hatte einiges nachzuholen. Ich habe mich auf die Couch gelegt, ich hatte frei, hatte am Samstag nichts zu tun, habe Bundesliga-Konferenz angemacht und bin einfach in der 25. Minute eingepennt. Weißt du, wann ich aufgewacht bin? 85. Ich bin in der 85. Minute tatsächlich aufgewacht, als dann der Wahnsinn in Köln sich Bahn brach.
Du bist vor der Bundesliga-Konferenz am 33. Spieltag eingeschlafen, Benjamin Zander. Das ist auch ein Talent.
Ich war müde. Ich war ein bisschen, hatte noch die OMR in den Knochen, habe viel gearbeitet die letzten Wochen und war aber pünktlich zum Grande Finale wieder wach.
Ja, Jonas Hectors Kind ist auch eingeschlafen, habe ich in der Konferenz gesehen. Ja,
wir haben so viel gemeinsam. Also Köln gegen Union, ein 3:2 bei den Kölnern. Thielmann und Meiner erstmal auf der Bank. Kainz beginnt, wir haben über ihn und seine Rolle in Köln gesprochen, und Adamian beginnt. Bei Union fehlt Vogt, angeschlagen, nicht im Kader. Unter anderem Hollerbach, Juranovic, Toussaint, alle auf die Bank. Denn Marco Grote geht zurück zu so ein bisschen mehr guter alter Union-DNA. Mit Trimmel und Knoche, okay, dazu Roussillon und Aaronson, aber Trimmel und Knoche sorgen dann halt auch in Co-Produktion. Es war so ein bisschen wie in der guten alten Köpenick-Zeit, ne? Ecke, ja. Trimmel, Kopfball, Knoche, 15. Minute 1-0.
Ja, ganz genau. Roussillon kannst du ja schon auch noch mit dazu zählen. Also es war, ne, mit Gosens davor spielend, war es eine tendenziell defensive Aufstellung, aber eben vor allen Dingen eine bissige, eine zweikampfstarke Aufstellung. Und du sagst es genau richtig, dann macht man es halt über die klassischen Tugenden, nämlich eine Standardsituation. Und genau die beiden, die dann da in Erscheinung treten, sind ja irgendwie so die Ur-Urs-Berliner. Trimmel und Knoche. Unter Fischer haben sie eine Riesenrolle gespielt. Jetzt waren sie regelmäßig auf der Bank. Knoche noch ein bisschen häufiger als Trimmel. Sie machen aber eben in Co-Produktion das 1:0 in Köln. Übrigens nochmal kurz zur Ausgangssituation, ne? Köln musste gewinnen, das war klar, ja, um überhaupt noch irgendwie eine Chance zu haben und da nicht das absolute Schlütersche Tränenmeer entstehen zu lassen.
Ja, und dann liegst du nach 20 Minuten 0-2 hinten, weil Kevin Volland einen Handelfmeter versenkt, der war zuvor lange, lange torlos. Das ist ein Handelfmeter, das ist, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit, die ich mit Mats Hummels habe, dass wir beide wollen, dass es diese Handstrafstöße in Zukunft nicht mehr gibt. Alidou wird bei einer Ecke von hinten angeköpft. Ich habe ja letzte Woche empfohlen, dieses Streitgespräch zwischen Mats und Patrick Ittrich im Spiegel. Da haben sie, glaube ich, genau auch über so eine Szene kurz gesprochen. Nach VAR-Review gibt Dennis Aitekin dann den Strafstoß. Das ist, glaube ich, den Regeln entsprechend sogar okay, ja, aber das muss geändert werden. Das darf kein Strafstoß sein.
Ja, ich finde, also am Ende ist es einfach runterzubrechen mit, die Hand gehört da nicht hin, aber er hat ja null Tendenz, null Motivation, die Hand aufgrund eines Abwehrens des Balles dahin zu packen. Ne? Es ist nur eine Ausgleichsbewegung, ich falle leicht nach hinten, komme nicht mit dem Kopf an den Ball und ohne, dass er überhaupt sieht, was hinter ihm passiert, wird der Ball an seine Hand geköpft. Also kein Fehler von Aitekin, aber halt doch eine doofe Regel.
Ich wiederhole nochmal die beiden Kriterien, die mir Lutz Wagner erklärt hat, die ich versuche hier immer mal wieder weiter zu transportieren. Geht die Hand zum Ball? Tut sie nicht. Und vergrößert ein Spieler seine Abwehrfläche? Tut er in dem Fall mit dem zusätzlichen Satz, der dann kommt, mit der Intention, den Ball zu spielen oder zu stoppen oder zu blocken oder was auch immer. Und wie du gesagt hast, diese Intention hat der Alidou in dem Moment einfach nicht. Demzufolge hoffe ich, hoffst du, hoffen viele, hofft Mats Hummels, dass es solche Handelfmeter in Zukunft nicht mehr gibt. Und sind wir ehrlich, dann ist doch Köln, ist doch mausetot. Erstmal.
Erstmal übrigens die Ergänzung von mir, es war Lutz Wagner, der das Zitat, das ich vorhin gebracht habe, vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, zum Umgang mit Schiedsrichter Maciniak und Torhüter Neuer. Die sind mausetot und werden zurückgebracht und darüber müssen wir dann jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver reden, durch einen Pfiff auf der anderen Seite, der für mich, sorry, wir sind beide große Dennis Aitekin-Fans, so nicht passieren darf. Also für mich, du bist der größere Schiedsrichter-Experte, aber für mich ist das ein großer Fehler.
Wir gehen mal den Ablauf durch. Also was passiert? Khedira hält Hübers, der ihn aber auch hält, und kriegt dann, beim Basketball würde man von einem bewegten Block sprechen, kriegt die Hüfte von Hüseyin Basic, der versucht, Hübers quasi frei zu blocken, ab. Das ist eine ganz komische Szene. Ja, zuerst hält Rani Khedira und lässt dann auch nicht mehr los. Er wird aber gleichzeitig auch gehalten und irgendwie wird er von Hüseyin Basic auch gefoult.
Ja, ja, also du sagst es genau richtig. Es ist ein Block, bei dem man übrigens auch sieht, Hüseyin Basic hat nichts anderes im Sinn. Also sein Körper ist wirklich komplett vom Ball abgewandt. Also er hat nur diesen Auftrag, wo man eben schauen muss, was macht man mit solchen Blöcken, die es bei jeder Ecke mittlerweile gibt, die aber im Regelbuch eigentlich nicht durchgehen zu lassen sind. So könnte man es vielleicht zu Ende bringen. Jetzt wissen wir auch, dass bei solchen Standardsituationen immer gehalten wird. Ne? Es gibt immer Körperkontakt und es ist sauschwer zu pfeifen, weil du theoretisch, wenn du dich ganz streng an die Regeln hältst, 20 Elfmeter nach solchen Situationen in der Partie pfeifen kannst oder du machst es halt nicht. Ich finde, grundsätzlich ist es ein ganz gutes Kriterium und eine gute Vorgehensweise, die von vielen Schiedsrichtern, allen voran natürlich von Dennis Aitekin, beherzigt wird, zu schauen, wenn ein Spieler, der verteidigt, wie in dem Fall Khedira, von hinten immer noch dranhängt. Also wenn sie nicht mehr auf gleicher Höhe sind, sondern wenn er hinter seinem Gegenspieler ist und immer noch klammert, als wirklich letzten Versuch, den Spieler, der sich jetzt eigentlich gerade gelöst hat, ne, ist ja auch so ein bisschen wie, ich weiß, da bist du jetzt wieder raus, aber ein Wide Receiver wird verteidigt von einem Cornerback und ist eigentlich schon Richtung Endzone durch. Ich weiß, im Fußball ein bisschen was anderes, aber wird halt von hinten noch gehalten. Also sowas ist es ja, ne? Also der Cornerback dürfte es, weil es zum Football dazugehört, zumindest dann, wenn der Ball gefangen ist. Aber wenn der Ball in der Luft ist, wäre das auch eine klare Geschichte. Und deswegen finde ich an sich gut, es dann abzupfeifen, weil das der Unterschied ist zu, wir sind auf gleicher Höhe nebeneinander und liefern uns da einen kleinen Ringkampf. Der große Unterschied, finde ich, bei der Situation ist aber, dass es ein klares Foulspiel von Hüseyin Basic gibt. Der Block ist so unsauber, weil er wirklich die Hüfte rausschiebt. Wenn er da stehen würde, könnte man schon drüber reden, ey, der hat nichts mit dem Ball zu tun. Der guckt nicht mal, wo der Ball ist, sondern blockt dann nur den Gegenspieler frei. Aber eigentlich muss man sagen, er senzt ihn fast weg, so mit dem linken Fuß und eben, also nur vor allen Dingen der Hüfte.
Geht nur in den Körper von Khedira rein.
So, und dann gibt es dadurch einen Sturz von Khedira, der dann wiederum seinen Gegenspieler zu Fall bringt. Und das, finde ich, muss spätestens beim nochmal draufblicken auch entsprechend geahndet werden. Ne? Also Hübers kommt dadurch zu Fall, dass Khedira zu Fall gebracht wird. Einziges Argument für nein, ist richtig, da auf Elfmeter zu entscheiden, ist für mich, dass das, was davor passiert ist, schon so strafstoßwürdig ist, dass es gar nicht mehr zählt, dass es diesen faulwürdigen Block gegeben hat.
Ich glaube, das ist
hat.
Auch die Argumentation, ja. Wenn mir nicht alles täuscht. Aber es, wie gesagt, es ist eine ganz komische Szene. Florian Kainz ist es vollkommen wurscht. Der hat zuletzt in Mainz schon einen wichtigen Strafstoß verwandelt. Jetzt vor der Pause pumpt er quasi wieder so ein bisschen Luft rein, ne? In eigentlich den mausetoten FC. Ja. Die haben nach der Pause, nach dem Seitenwechsel eine Monsterchance von Alidou nach Kopfballverlängerung Tickets, wo du einfach siehst, warum Alidou nicht 3 bis 4 Mal so viele Tore in dieser Saison hat, wie er
Wobei
hat.
Wobei ich ihn da ein bisschen von freireden würde, weil ich finde, dadurch, dass es vorne am ersten Pfosten diese Kopfballverlängerung gibt, ist die Situation schwerer, als sie aussieht, weil es wirklich wenig Reflexzeit gibt.
Vielleicht habe ich, also vielleicht
er ist trotzdem
bin ich auch einfach vorgeprägt, ja. Sehr, weil er natürlich so viel liegen genau. Lässt und ne, ja. und dann passt das irgendwie ins Bild. Robin Gosens trifft nach Ecke die Latte für Union Berlin und dann, je länger das dauert, irgendwann war ich ja wieder wach. Und es haben jetzt auch viele Leute bei Twitter bestätigt und was ich alles nochmal auch von Kollegen gelesen habe. Während man bei Leverkusen ja immer nochmal das Gefühl, da könnte nochmal was gehen. Ich glaube, da im Stadion niemand mehr dran. Es gibt Pfiffe, ein paar Fans fangen schon an, das Stadion zu verlassen. Es deutet nichts auf das hin, was dann passiert. 87. Minute, ausgerechnet Steffen Tigges nach irgendeinem abgefälschten Ding von Uth, hält die Rübe hin vorm Union-Keeper und hat sogar noch Glück übrigens, weil der Kopfball ist richtig schlecht gesetzt. Den hält der Union-Torhüter fast noch. Und es steht 2-2 und plötzlich erwacht der Darmstadt.
Ich würde dir widersprechen. Ich glaube, die Köln-Fans gut genug zu kennen, als dass man jetzt wirklich sagen könnte, es hat niemand mehr dran geglaubt. Aber ja, deutlich weniger als in Leverkusen, ein paar Kilometer weiter bei solchen Spielständen. Nochmal, sie mussten gewinnen, das war sehr, sehr klar. Was aber jetzt besonders wurde, und ich finde, das hat man in den letzten Minuten dieser Partie gesehen, Union Berlin hatte ja auch einen Auftrag. Und bei Union Berlin, und das ist vielleicht, also nachher ist man immer schlauer, aber schon nochmal zu diskutieren, hat selber offensiv auf Sieg gespielt.
Ja.
Und
das fliegt ihnen um die Ohren.
Das fliegt ihnen um die Ohren. Also guckt euch diese entscheidende Szene zum 2-3 aus Unioner, zum 3-2 aus Kölner Sicht an. Da gibt's eigentlich kein Mittelfeld mehr. Also das war wirklich Zander und Schlüter spielen Kreisliga in der 90. Minute. 5 stehen vorne, 5 warten hinten und dann muss halt nochmal was passieren. Meiner setzt sich auf den Flügel gegen Döcki durch, bringt den Ball in die Mitte und dann ist es Downs, der den Ball reinköpft, der das dann besser macht als Alidou. So ein bisschen vergleichbare Szene ansonsten.
Hast du gesehen, hast du das Zahlenverhältnis im 16er gesehen?
Ja, ja.
Die Unioner ja. Haben im Zentrum, vorm eigenen Tor, wenn wir jetzt von der Flanke uns abseits bewegen, nur auf die, die vielleicht dafür in Frage kommen, an den Ball zu kommen, haben die eine 3-4 Unterzahl. So, dann kann Doki kann halt dieses Tempo da auf außen nicht mitgehen. Aber man muss sich das vergegenwärtigen. Wenn die diesen einen Punkt zumindest in Köln mitnehmen, dann können die nicht mehr direkt absteigen.
Ja.
Und das ist doch Wahnsinn.
Ja. Das hat mich auch sehr gewundert. Ich habe jetzt keine Interviews geschaut. Ich weiß nicht, wie klar die Unioner Spieler bzw. Verantwortlichen darüber gesprochen haben, das am Ende so angegangen zu sein, weil, also ich glaube, wo wir uns einig sind, es ist jetzt kein, blöderweise waren die 6 Offensiven da jetzt gerade platt und konnten nicht mehr zurücklaufen. Ne? Es war einfach wirklich auf Kante genäht, offensiv gespielt und genau das geht nach hinten los. Ne? Und für Köln natürlich absoluter Wahnsinn. Es gibt diesen 3-2 Treffer. Sie gewinnen dieses Spiel. Dadurch ist überhaupt klar, dass sie jetzt noch eine Chance haben. Wie groß die am letzten Spieltag ist, werden wir noch diskutieren. Aber die Sensation, die es am Ende gewesen ist, wenn man den Spielverlauf gesehen hat, nach einem 0-2 zurückzukommen, die ist einmal Chapeau Köln der Heimmannschaft zuzurechnen, aber eben auch dem taktisch wirklich unklugen Verhalten ja. Von Union Berlin.
Also ich lese jetzt hier nur gerade Christopher Trimmel, der über die zweite Halbzeit sagt, ich weiß nicht, wie man so wegbrechen kann, weil was schon dazu gehört, ich habe es ja dann auch eben nachträglich nochmal, also die Köln-Fans haben irgendwie gemerkt, wir können, also es gab eine Phase, da hast du im Stadion das Gefühl gehabt als Fan wahrscheinlich, wir können hier noch 100 Jahre spielen, wir werden sowieso kein 2-2 erzielen. Das ist das, was ich so meinte mit diesem, der Glaube war nicht so wirklich da. Aber Union war ja auch nicht gut. Union war war total nervös, ne? Also das gehört ja irgendwie zum Spielverlauf dann auch dazu. Und jetzt haben wir, wenn wir die anderen Resultate, wenn wir zu Mainz rübergehen, wenn wir zu Bochum rübergehen, haben wir plötzlich wirklich nochmal richtig Brisanz da hinten raus im Tabellenkeller. Und Köln, irgendwie leben sie noch so ein bisschen. Naja gut, also sie leben halt immerhin noch.
Ne? Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Klar, es sind dann auch Standardtore. Das zweite Tor ist ja auch nach einem Freistoß gefallen mit Abfälschen und allem, was du beschrieben hast. Aber sie kommen eben zurück. Das, was wir besser prognostiziert haben, möchte ich mal meinen, ist das, was Mainz gemacht hat. Aber auch da müssen wir über den Gegner reden. 3:0 für Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Ja, da war was. Das ist das Spiel aus der Vorsaison, das am 34. Spieltag in Dortmund die Meisterschaft zugunsten der Bayern entschieden hat. Und wieder sind es die Mainzer, die Dortmund ärgern mit der Frage, ärgern sie sich so richtig oder müssen sich nicht eher Mannschaften wie Union Berlin oder auch Köln ärgern, dass Dortmund da bis auf eine Position, nämlich Schlotterbeck, komplett durchgewechselt hat im Vergleich zum Paris-Champions-League-Spiel und vor allen Dingen mit den Leuten, die sie auf dem Platz hatten, die ja auch noch ganz gut Fußball spielen können, gerüchteweise, einfach nichts auf den Rasen bekommen haben, auf dem sie normalerweise dann trotzdem noch ganz gut Fußball spielen sollten.
Das Kuriose ist ja, es gibt ja zwischen Dortmund und Köln eine Fanfreundschaft, ne? Und da ist jetzt gerade aber mal richtig ein Knacks drin. Also ich habe schon ein paar gelesen, ich habe ja auch so ein paar FC-Fans in meinem Bekanntenkreis, die wirklich, also das wird lange dauern, bis der BVB diese Scharte wieder ausmerzen kann. Weil rechnen wir mal bei Mainz, was am Ende mit 3:0 gewinnt, 3 Punkte weg. Weil sie können ja nicht damit rechnen, dass sie zu Hause Dortmund schlagen, auch wenn wir uns gleich dem Bo-Henriksen-Faktor noch zuwenden werden. Dann sind die bei 29 und dann hätte der FC deutlich bessere Aussichten, dass am letzten Spieltag noch was geht.
Auch der VfL Bochum ist jetzt nicht mega happy über das, was Dortmund da gemacht hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch überrascht von der Art und Weise. Ne? Wir hatten drüber gesprochen, Dortmund hat am Spieltag zuvor, oder? Ne? Es war der Spieltag zuvor, als sie gegen Augsburg so deutlich gewonnen haben.
Ja. Ne? Dann das Champions League Halbfinal-Rückspiel.
Auch mit, immer harter Begriff, aber ist ja nun mal so, B11 gespielt und trotzdem hoch gewonnen, weil trotzdem irgendwie ein Flow da war. Das war jetzt von Anfang an nicht da. Du weißt, was da in Mainz auf dich wartet.
Du, vor allem Amiri und Gruda wieder zurück nach Sperre, ne? Unglaublich wichtig in diesem Spiel.
Ja, total. Aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, also, dass Borussia Dortmund fast schon überrascht gewesen ist von der Intensität, auch dem, dass, deutest du ja schon an, spielerischen Können dieser Mannschaft, denn das tun sie, wenn wir uns die Tore anschauen, ne? Also es gab schon früh einen Lattenfreistoß von Amiri, aber das 1:0 nach einem Ballverlust von Morey, das entsteht halt, weil genau dieser Amiri einen Zauberpass in die Gasse steckt. Und dann haben wir da wieder das Aber, das ist überhaupt nur möglich, weil Niki Süle hinten drin steht und sich fragt, warum hältet ihr eigentlich nicht meine Höhe? Muss ich jetzt auf eure Höhe Abwehrkette oder was? Ne, der steht als letzter Mann da, als wäre Libro aus den 50ern. Also das ist dieses Schlafmützige, was sich durch die erste Halbzeit gezogen hat.
Du hast die Alu-Treffer angesprochen. Ne? Mainz geht früh in der 12. Minute in Führung und hat vorher zweimal Pech bei Aluminium-Treffern. Legt dann in der 20. nach durch Lee. Ein riesen Fehler von Meier dann natürlich auch noch, wenn du als Hüter den Ball genau in den Fuß des Gegenspielers spielst.
Wobei ich den Abschluss trotzdem noch ganz geil finde. Ne? Also, so ein Selbstverständlichkeits-Volley-Schuss, bei dem du eigentlich nur scheiße aussehen kannst. Aber er drischt den so mit, ja, schönen Dank und alles andere mache ich hier einfach mal im Vorbeigehen, obwohl der gar nicht so easy ist.
Also das kommt dann natürlich auch aus Sicht der Konkurrenz dazu, dass dann der Torhüter natürlich auch noch so patzt und dann 4 Minuten später ist es wieder Lee Gruda, wieder über die Seite, der war überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Man hat gesehen, was in dem Typen alles steckt und dann Barrero mit der flachen Rückraumflanke und dann hält Lee einfach den Schläger rein und nach 23 Minuten führt Mainz 3:0, kurz nach Wiederanpfiff, beginnt zweite Halbzeit, sogar noch das vierte machen, so, ne? Und Dortmund ist einfach über die 90 Minuten absolut enttäuschend. Lässt du die Argumentation von Edin Terzic zählen, der sagt, er kann verstehen, dass die Konkurrenz von Mainz sauer ist und enttäuscht, aber niemand ist so enttäuscht über die Dortmunder Leistung wie er?
Also grundsätzlich ja, dass Dortmund gegen Mainz schlecht aussehen kann, haben sie ja nun auch schon bei für ihren Verein wichtigeren Spielen bewiesen. Wenn wir auf das Personal schauen, ne, dann ist das immer noch eine Mannschaft, die in der Innenverteidigung mit Süle und Schlotterbeck spielt, rechts Wolf, links Morey, Metscher, Özcan, Reus, Malen, Bino Gittens, Moukoko. Die sollten schon Fußballspiele gewinnen, selbst wenn das die Startelf in dieser Saison für Borussia Dortmund gewesen wäre. Aber das, was sie auf den Platz gebracht haben, das war halt kein, ist jetzt schiefgegangen, sondern das war ein, wir sind hoffnungslos unterlegen, zumindest in den ersten 30 Minuten dieses Bundesligaspiels. Und das geht so nicht, dass Edin Terzic da auch unglücklich drüber ist, fein, also kann ich auch total nachvollziehen. Nur, also ich weiß nicht, wie siehst du das? Das ist ja nun kein neues Thema. Das ist ja eins, was so Stichwort Wettbewerbsverzerrung, ja oder nein, immer wieder kommt von Saison zu Saison, weil du immer Mannschaften hast, für die es halt weniger um was geht und vielleicht auch um gar nichts mehr geht, im Vergleich zu Mannschaften, auf die sie treffen, die noch um die Meisterschaft spielen. Auch das soll es ja mal wieder geben an den letzten Spieltagen oder eben um die Klasse kämpfen. Es gibt zum Beispiel in der NBA, im Basketball, mittlerweile eine Regel, dass Leute, die fit sind, nicht geschont werden dürfen. Da ist es auch aus einer bescheuerten Situation heraus geboren, weil die NBA-Saison 82 Spiele für jedes Team hat, viel zu lang ist und man Belastungssteuerung getätigt hat, durchgezogen hat in den letzten Jahren, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ein LeBron James auf irgendeiner Auswärtsreise auf der Bank saß und Leute, die sich teuer Tickets gekauft haben, um den besten Basketballer zumindest mal dieses Jahrhunderts zu sehen, dann eben enttäuscht gewesen sind. Ne? Das heißt, mittlerweile musst du Strafe dafür zahlen als Verein, wenn du sowas machst. Edin Terzic hat das jetzt gemacht, weil das in Deutschland, nicht nur in Deutschland, weil das in der Fußballwelt so gemacht wird.
Ja, also wollen wir nochmal kurz zurückspringen ans Ende der vergangenen Saison. Während Dortmund gegen Mainz verhühnert, spielt der erste FC Köln zu Hause gegen den FC Bayern. Und es ist das letzte Spiel von Timo Horn. Und ich glaube, Steffen Baumgart hat damals gesagt, natürlich steht Marvin Schwebe im Tor, weil wir haben unseren Wettbewerbsauftrag zu erfüllen. So. Und dann ist Dortmund am Ende aus eigener Dummheit nicht Meister geworden. Aber das haben die Kölner natürlich auch nicht vergessen. So. Und es ist wirklich schwierig. Also ich kann es auch, es gibt so viele Argumente, wo du auch sagen kannst, ey, gut, bei Dortmund eigentlich nicht, weil die können auch noch Vierter werden. Also man sollte jetzt auch nicht, nur weil nach hinten zum Sechsten so eine Lücke klafft, also die hätten sich auch noch an Leipzig vorbeischieben können vielleicht.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, das Champions-League-Finale ist erst in 3 Wochen, ne?
Genau. Also deswegen eigentlich jetzt, wo ich gerade so im Kopf
nochmal... soll übrigens auch nicht untergehen, dass das eine fantastische Leistung ist, dass sie in dieses Champions-League-Finale eingezogen sind, ne? Weil wir mehr über Bayern geredet haben als über Dortmund, ne? Chapeau, Wahnsinn.
Aber es steht halt unterm Strich und es passt halt zu dieser Saison, wenn du 60 Punkte nach 33 Spielen hast und nur einmal, seitdem Jürgen Klopp nicht mehr bei Dortmund ist, man schlechter dastand zum Zeitpunkt eines Jahres, dann passt das irgendwie dazu. Und deswegen, ich habe gerade im Kopf nochmal, du kennst mich mittlerweile oft genug, während ich dann im Kopf so Argumente nochmal so hin und her schiebe und überlege, welches bringe ich jetzt nach draußen. So viele Argumente, so viel durchzuwechseln, gibt es nicht, eigentlich, weil das Champions-League-Finale weit weg ist. Und dann kann ich einfach verstehen, dass du als Konkurrent sagst, was soll die Scheiße?
Wir dürfen auch da Mainz und die Leistung der 05er nicht kleinreden, denn die waren auf den Punkt da. Wir haben in den letzten Wochen schon mehrfach das Gefühl geäußert, dass diese Mannschaft einfach gerade zu sehr, zu viel Selbstbewusstsein hat, zu viel spielerische Klasse auf den Rasen bringt, als dass sie wirklich noch richtig unten reinrutschen auf 17, 18 war ja eh weg, 17 oder eben 16. Es sieht zumindest jetzt sehr danach aus und es hat logischerweise mit einem Mann zu tun, der jetzt am Seitenrand steht und ich weiß nicht, was er alles tut. Fäden zieht, das Fass zum Überbrodeln bringt, Funken versprüht. Es ist ein Mann, der so gut ist, dass wir so gar Freddy Tapper auf ihn angesetzt haben.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Mainz ist seit dem 3:0 Heimerfolg gegen den BVB seit mittlerweile 8 Bundesligaspielen ungeschlagen. Nur Meister Leverkusen und RB Leipzig sind aktuell länger ohne Niederlage unterwegs. Und besonders in Heimspielen, da punkteten die 05er seit dem Amtsantritt von Bo Henriksen herausragend. Zu Hause holte Mainz 17 von 21 möglichen Punkten unter dem Dänen. In der Henriksen-Tabelle belegt Mainz damit übrigens Platz 5, unter anderem noch vor dem BVB. Aber es sind ja nicht nur die reinen Ergebnisse, die sich unter Bo Henriksen positiv verändert haben. Insbesondere die Intensität hat unter dem Dänen extrem zugenommen. Seit der Amtsübernahme des 49-Jährigen liegt Mainz bei den Sprints, den intensiven Läufen und den gewonnenen Zweikämpfen überall auf Platz 2 in der Liga. Dass Mainz aber nicht einfach nur ein extrem intensives Team ist, sondern sich unter Henriksen auch spielerisch weiterentwickelt hat, das zeigen die X-Goals. Unter Henriksen erspielten sich die Mainzer einen X-Goals-Wert von 23,9 Toren. Damit liegt man hinter den Bayern, Leverkusen und Leipzig auf Platz 4 in der Liga. Und bei nur 20 erzielten Toren wäre im Abschluss übrigens auch noch einiges mehr drin gewesen. Um jetzt aber in Wolfsburg aus eigener Kraft den direkten Klassenerhalt zu schaffen, da braucht Mainz etwas, was selbst Hexabo Henriksen noch nicht geschafft hat. Einen Auswärtssieg. Immerhin, Tipico gibt dem Mainzer mit einer 2,25er-Quote gute Chancen auf einen Dreier in Wolfsburg.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Aber bei aller Auswärtsschwäche gefühlt wäre es schon unpassend und zu krass, wenn Mainz jetzt tatsächlich am letzten Spieltag noch auf die 16 rutscht, oder?
Irgendwie schon. Ich meine, du hast die Wolfsburger, wir werden ja nachher noch über deren Auftritt in der Allianz Arena sprechen, gerade gesehen. Aber von diesem ganzen Gefühl her, was wir dann auch gerade nochmal durch Zahlen bestätigt bekommen haben. Also gut, wir können ja das Restprogramm jetzt uns einfach mal angucken, von den Teams, auf die es ankommt. Oder sollen wir Bochum-Leverkusen vorher noch mit rein?
Wir machen Bochum-Leverkusen noch komplett, weil dann haben wir alle Mannschaften besprochen, die mit dem Abstieg noch was zu tun haben. Warum hat Bochum damit noch was zu tun? Weil sie mit 0-5 gegen Leverkusen verlieren. Es gibt wahrscheinlich nichts viel Doveres, als gegen Leverkusen früh in Unterzahl zu geraten. Aber genau das ist Bochum passiert. Ich glaube, über den Platzverweis von Paslak müssen wir nicht so viel reden. Schickt Teller zu Boden als letzter Mann oder hättest du Einwand, vielleicht wäre Teller sowieso nicht mehr an den Ball gekommen?
Nee. Also das habe ich als relativ klar empfunden.
Dann ja, und Teller ist auch einer dieser Spieler, wo man immer erstmal davon ausgehen sollte, dass er noch an Bälle kommt.
Genau. Dann hat es trotzdem lang gedauert, bis Leverkusen in Führung geht. 41. Patrick Schick nach Arthur Flanke nimmt den direkt ab, noch so leicht abgefälscht.
Hat übrigens vorne mit Boniface gespielt, also genau, mal die beiden.
Der dann das zweite macht vom Elfmeterpunkt, weil Schlotterbeck wieder Teller zu Fall bringt und Boniface dann so einen richtig schön einfach mal in die Mitte, flach in die Mitte.
Das musste langsam genug schießen.
Genau, dass der Torhüter auf jeden Fall weg ist. Das ist im Übrigen der 11. Strafstoß, den Bochum diese Saison verursacht und 9 Gegentore haben sie daraus bekommen durch eben solche Schusseligkeiten. So, und dann ist es, spätestens dann ist das Ding eh durch. Dann kriegst du noch einen Kopfball von Adli nach einer Ecke. Stanisic macht noch sein Tor. Grimaldo macht noch sein 10. Saisontor. In der Schlussviertelstunde fallen dann diese Treffer. Und Leverkusen ist seit 50 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Es darf eigentlich nicht langweilig werden, das zu sagen, weil es eine unfassbare Leistung ist. Aber mittlerweile haben wir es so oft erwähnt. Und wir müssen eben den Fokus mehr auf den VfL Bochum.
Ja, jetzt ganz kurz noch, damit das nicht durchrutscht. Die sind eben auch ins Europapokalfinale eingezogen. Europa League.
Ja, oh, guter Punkt. Absolut.
Ja, manchmal kriege ich noch Sachen irgendwie auf der Festplatte wiedergefunden.
Donnerstag. Die kriegen das dann halt auswärts geregelt, ne, beim Team, was noch irgendwie im Abstiegskampf mit dabei ist. So, und jetzt gucken wir uns diesen kommenden Spieltag an. Bochum geht mit 33 Punkten von Platz 14 aus ins Rennen und spielt in Bremen. Mainz mit einem Punkt weniger in Wolfsburg. Union mit 30 Punkten gegen Freiburg, also zu Hause. Und Köln, also Union ist das einzige Team, was zu Hause spielt. Und Köln 27 Punkte und um ein um 3 schlechteres Torverhältnis im Vergleich zur Union ist in Heidenheim gefordert. Wir werden ja gleich noch bei Heidenheim durchklingen, bei Niklas Beste. Aber was fangen wir jetzt an mit diesem letzten Spieltag aus Sicht der Abstiegskandidaten?
Also Fakt ist mal, für Freiburg, den Gegner von Union, geht es noch um was? Nämlich um die Korrekt. Conference League?
Für Heidenheim auch?
Genau. Und
Wolfsburg nicht.
Ja, Bremen ist so ein graue Maus, grauer Bereich.
Ja, wobei, also wenn wir sagen, dass es für Heidenheim um was geht, lass mal die Konstellation kommen. Ja. Bremen ist ja punktgleich mit ihnen, ne? Hat recht, ja nur ein Tor weniger.
Ja, hast recht. Ja, stimmt. Also so komplett zurücklehnen tut sich keiner mehr. Ich glaube schon daran, dass es ein großer Vorteil ist, bei so einem Spiel zu Hause antreten zu können. Das hat man jetzt beim Köln-Spiel gemerkt. Das wird Union zu spüren bekommen, und zwar im Positiven gegen Freiburg. Komm, geh schnell durch. Union gegen Freiburg, ich glaube an ein umkämpftes Unentschieden 1-1. Was für Union bedeuten würde.
Soll ich den Tabellenrechner nebenbei den fantastischen Kicker-Tabellenrechner kurz
hoch
machen?
Und sind definitiv, egal was die Konkurrenz macht, in der Relegation.
Du hast gesagt Union 1-0.
1-1.
1-1.
Ja, glaubst du
an Sieg? Ich glaube auch Punkteteilung, letztes Spiel Streich mit Freiburg und so, für die geht's auch um was. Ich würde auch sagen, Punkteteilung. Sagen wir mal 1-1. Mainz in Wolfsburg, ich sage Auswärtssieg.
Ich glaube auch ein 1-1.
Okay, nehmen wir mal deine Resultate, machen da ein 1-1. Köln in Heidenheim. Köln in Heidenheim? Unentschieden.
Nee, da kann ich mir keinen Unentschieden vorstellen. Das geht ja gar nicht. Weißt du? Also nee. Entweder die verlieren. Weil,
ist das da nicht erlaubt, Unentschieden zu spielen?
Oder? Nein, es ergibt halt keinen Sinn, weißt du? Also wenn die jetzt schon alles nach vorne geworfen haben, wenn es da 1-1 steht, in der 90. Minute, dann läuft der Torhüter notfalls in EA Sports-Manier aus dem Tor, weißt du? Weil ein Unentschieden bringt ja eh nichts. Deswegen,
ja, okay.
Ne? Also deswegen würde ich jetzt eher, wenn ich tippen müsste, auf wirklich viel Spektakel, ich glaube übrigens wirklich, dass es richtig viel Spektakel gibt, aber ich glaube, weil es auswärts in Heidenheim ist, eher auf so einen späten Konter von Heidenheim, der Köln dann den Stoß in Richtung Unterhaus versetzt.
Sag mal das konkrete Resultat.
2-1.
2-1 für Heidenheim mit viel Spektakel. Und dann fehlt noch Bochum in Bremen. Da sage ich
Auswärtssieg.
Du sagst 0-0. Wir nehmen deine Resultate.
Ich frage mich nicht, warum ich alles auf Unentschieden tendenziell tippe.
Ja, ist egal.
Würde ich bei Köln sonst auch machen. Aber.
Und damit hätten wir folgende Situation. Bochum mit 34 Punkten durch, Mainz auf der 15, Union in der Relegation und Köln Abstieg.
Hm. Ja, da wird dann alles so bleiben. Aber ja, ich glaube, es wird richtig spektakulär nächste Woche, also diese Woche Samstag.
Da werde ich nicht einschlafen, so viel ist sicher. Wollen wir mal vielleicht einfach mit einem sprechen, der ja da auch noch seine Aktien drin hat?
Ja.
Mit Niklas Beste, oder?
Ja.
Also das sollten wir schon hinten raus dann auch nochmal thematisieren mit ihm. Wir haben viel mit ihm zu besprechen, aber das sollte auch noch mit vorkommen.
Natürlich, den Stiftung Warentest kann man sich als Konkurrenz vom 1. FC Köln, zumindest bei Heidenheim, drauf verlassen, dass die Vollgas geben. Das unter anderem wäre jetzt eine Frage an Jan Niklas. Der Mann hat es geschafft. Auf der Zielgeraden der Saison klingelt er nochmal rein bei Kicker Meets The Zone. Ich sage, das wäre direkt meine erste Frage. Was sage ich denn eigentlich? Jan Niklas, Niklas, Jan, guten Tag, Herr Beste. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Niklas reicht.
Wie stellst du dich vor?
Niklas.
Ja.
Jan Niklas sagt tatsächlich nur meine Mutter. Hat ja auch den Namen so gegeben. Deswegen muss ich es wahrscheinlich auch so sagen. Aber tatsächlich war es damals in der Schulzeit, gab es viele Jans in der Klasse. Und da habe ich mich dann relativ schnell drauf geeinigt oder mich dann eigentlich immer mit Niklas vorgestellt. Das hat sich jetzt eigentlich so mit über die Jahre hinweggezogen. Und wenn mich tatsächlich jemand Jan ruft, passiert tatsächlich auch jetzt öfters mal irgendwelche Zuschauer, da reagiere ich tatsächlich eigentlich gar nicht drauf.
Und hat sich, also aus einem Niklas kann man dann ja auch wieder noch was machen. Ist die Transformation von Jan Niklas zu Niklas auch so weit, dass
oder
es irgendwie
Lasso,
Niki ist?
Um mal was Verrücktes reinzuwerfen?
Ja. Tatsächlich ruft mich der Trainer so, aber auch nur der Trainer. ja.
Ja, krass. Ja, sensationell. Ja. Also es gibt ja den urbanen Mythos, dass Benny und Alex vielleicht auch gar nicht direkt so heißen, wie unsere Vornamen jetzt in der Kurzversion sind. Also bei mir ist es also auch so, meine Mama sagt Benjamin zu mir und dann sagt sie das aber in einem Tonfall, dass ich auch relativ schnell angelaufen komme, wenn sie sauer auf mich ist. Und ich habe wirklich.
Das kann ich mir bei Jan Niklas aber auch sehr gut vorstellen. Da weiß er dann sofort, oh, Mutti will mal ein ernstes Wort mit mir reden.
Genau. Ja, das weiß ich dann.
Da ist richtig Schärfe drin.
Ja, wenn der Name komplett ausgesprochen wird, dann weiß ich, irgendwas ist los.
Und ich habe tatsächlich, Schütti, hast du auch mal, ich habe in einer, das war noch in der zu Jugendzeiten, wo die Mannschaften ja noch gar nicht so wahnsinnig groß sind vom Kader her, ich habe mal eine Saison lang in einem Team gespielt, da gab es einfach ungelogen 4 Benjamins. 4. Kann das jemand überbieten?
Wie viel Beste warst du?
War wahrscheinlich der Einzige. Aber wie ich gerade gesagt habe, es ist immer dasselbe. Immer wenn, bei dir war es Benjamin, bei mir war es Jan. Damals in der Klasse, in der Mannschaft, es ist wahrscheinlich irgendwie immer so.
Kannst du dich noch erinnern, Schüttmann, dass wir mal einen Alex Schlüter sogar ausfindig gemacht haben, vor Ewigkeiten in diesem Podcast, der irgendwo in der Bezirksliga gespielt hat? Das waren noch Zeiten.
Das ist, lustigerweise würde es mir da ans Ego gehen, wenn der besser Fußball spielen kann, was er wahrscheinlich kann, als ich. Einfach
sicher,
nur, weil er zufälligerweise genauso heißt. Wir haben den einzig wahren, den einen Jan Niklas Beste. Niklas, du kommst aus einem Wochenende, wie soll ich sagen, waren sommerliche Temperaturen, 1-1 gegen Freiburg. Wie hast du das Spiel erlebt? Ist das soweit okay gewesen vom Ergebnis her?
Also, wenn ich jetzt aus Heidenheimer Sicht spreche, ich glaube, dann ist es für uns, glaube ich, schon mehr als okay gewesen. Ich glaube, so ehrlich muss man dann auch sein. Man hat es dann gesehen, wie viel Glück wir dann, glaube ich, auch hinterher hatten mit dem Pfostenschuss, mit dem Lattenschuss oder die Vielzahl an Torschüssen, die dann der SC noch hatte gegen uns. Und ich glaube, für uns ja, müssen wir zufrieden sein mit dem 1-1, weil ich glaube, so ehrlich sind wir auch selber zu uns, auch einen Tag danach in der Analyse, wird es dann hier dann komplett ehrlich dann auch besprochen, ja, dass wir da zufrieden sein müssen. Also ich glaube, da gibt es gar keine Frage, ob da irgendwie noch mehr drin gewesen wäre oder halt nicht. Von daher, ja, wie du sagst, sehr, sehr heiße Temperaturen gewesen. Die Luft stand gefüllt unten im Stadion. Da das einzige Glück war, dass die Hälfte des Platzes mit Schatten war von der Tribüne.
Wie ist denn das überhaupt? Das ist schon, also ich habe das Thema jetzt auch ein paar Mal in den Ligen, wo ich mich so rumtreibe, gehabt. Dadurch, dass es irgendwie immer so ein Auf und Ab gerade temperaturtechnisch ist, ist das als Profi gar nicht so einfach, sich darauf einzustellen. Ne? Du hattest jetzt nicht so ein klassisches wie bei so einem Raketenstart, okay, es wird wärmer, 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 wärmer und jetzt sind wir halt bei 35 Breisgauer Grad, sondern das ist irgendwie immer so hin und her, ne?
Ja. Bei uns ist es tatsächlich, Heidenheim ist ja so ein bisschen, glaube ich, so ein Nebelloch oder so ein Schlechtwetterloch. Also echt? Das ist alles, okay. Ja, das ist nicht so einfach. Wenn es dann heiß ist, dann ist es extrem heiß hier. Aber eigentlich ist es so, wir trainieren meistens die ganze Woche irgendwie unter bedecktem Himmel oder mit Regen tatsächlich. Es ist immer irgendwie zu Wochenende hin, ist es dann zwischen 20, 25, 30 Grad und dann ist es halt 0 auf 100. Und zwei Spiele in der Saison waren bis jetzt extrem, muss ich sagen. Das war das Hinspiel gegen Bremen zu Hause. Das war extrem heiß. Da war die ganze Woche schlecht Wetter, aber am Wochenende war es extrem heiß und das Rückspiel gegen die Bayern. Da war es auch nochmal richtig ordentlich heiß. Und das ist halt immer, wie du sagst, in der ganzen Woche trainierst du halt unter 15 Grad oder wir hatten auch tatsächlich dann Wochenende haben wir unter 7 Grad trainiert und am Wochenende war es dann auch mal 24 Grad.
Ja, aber jetzt wissen wir doch endlich, was das Heidenheimer Erfolgsrezept ist. Es ist unter der Woche schön schattig, das Ding abarbeiten und dann am Wochenende wird in der Sonne geliefert. Das ist doch fantastisch. Gott sei Dank war jetzt im Breisgau kein Nebel, denn du hattest ja, also ich glaube, es hätte relativ viele Menschen gegeben im Fußball Deutschland, die da relativ viel Geld für bezahlt hätten, erste Reihe dabei zu sein bei der Verabschiedung von Christian Streich. Wie hast du das erlebt? Also ihr wart ja, was auch, glaube ich, eher unüblich ist, ihr wart ja auch noch draußen bei der Ansprache und so, das war schon besonders, oder?
Ja, also natürlich erstmal im Spiel oder wenn man sich warm macht, kriegt man es eigentlich nicht so mit, weil du bist ja dann eigentlich so mehr oder weniger im Tunnel. Ist ja dann auch jeder anders ein bisschen, was das angeht. Aber danach hat man dann natürlich gemerkt, ja, ist schon was Besonderes gewesen. Ich glaube, man hat es dann auch im Stadion gesehen. Da ist wirklich kein einziger Mensch aus dem Stadion gegangen, also nicht ein einziger. Das Stadion war komplett voll noch und ich glaube, ja, wir haben uns dann als Mannschaft entschlossen, ja, uns dann die Verabschiedung aus Respekt dann noch anzuschauen.
Ich hätte mal eine Frage, Niklas, jetzt wo wir, ich habe es gerade als Ziellinie beschrieben, wo wir kurz vor Saisonende sind und dann auch noch über solche Temperaturen sprechen dürfen, ist so eine Erstligasaison eigentlich anstrengender als eine Zweitliga- oder Drittligasaison? Also so doof das klingt, weil Fußball ist Fußball, aber es kommt ja doch vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu mit dem zusätzlichen Druck, mit der Aufmerksamkeit, vielleicht auch mehr Interviewtermin und so weiter. Schlaucht dich das Ende jetzt mehr oder weniger als die letzten Saisons?
Ja, auf jeden Fall. Die Saison jetzt, muss man schon sagen, die schlaucht zum Ende hin schon echt noch mal extremer als die letzte Saison oder die anderen Saisons. Weil es einfach so ist, ja, wir sind ein Aussteiger und ich glaube, man hat es in der Saison gesehen. Als Aussteiger geht man, glaube ich, oder wir sind alle in der Saison, glaube ich, bis ans Limit gegangen, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Und jetzt zum Ende hin merkt man schon, dass lange Saison ist. Du hast echt viel geackert dafür, viel getan, was du gerade gesagt hast. Medientermine kommen dazu, da kommen noch die ein oder anderen Sachen dazu, die du davor nicht hattest. Und ich merke es tatsächlich oft morgens beim Aufstehen, wenn mein Sohn dann irgendwann wach ist und meine Frau, dass ich gar nicht mehr so leicht aus dem Bett komme, vielleicht wie die Wochen davor. Und trotzdem bin ich echt froh und dankbar dafür, dass wir uns tatsächlich drei Spieltage vorm Schluss dann schon mit dem Klassenerhalt irgendwie gesaved haben. Das ist auch echt sehr, sehr viel wert. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall zum Ende hin, nach so einer Bundesliga-Saison, merkt man es den Körper auf jeden Fall schon an, ja.
Naja, man muss noch mal dazu sagen, du hast den Klassenhalt angesprochen. Ihr habt jetzt 39 Punkte nach 33 Spieltagen. Zuletzt der Aufsteiger, der besser war, war Union Berlin. Das sagt schon mal, finde ich, einiges aus. Und ich bin noch mal so ein bisschen durch euren Saisonverlauf durchgegangen. Also waren ja viele, wir können uns hier auch nicht davon freimachen, waren erstmal skeptisch. Was haben wir denn jetzt mit den Heidenheimern in der Bundesliga anzufangen? Reicht das für den Klassenhalt oder nicht? Jetzt steht unterm Strich, ihr wart nie so richtig in Abstiegssorgen. Ihr habt zu Hause die Bayern geschlagen, ihr habt Stuttgart besiegt, ihr habt nur knapp gegen Leverkusen verloren, ihr habt gegen deine Ex-Dortmunder zweimal unentschieden gespielt. Als ich da so drüber gestolpert bin, hatte ich so das Gefühl, irgendwie unterschätzen euch die Großclubs oder was? Oder liegen die euch einfach besser?
Ja, ich glaube, vor der Saison haben uns, glaube ich, viel unterschätzt. Ich glaube, vor der Saison hat man ja viel gelesen, viel gehört. Absteiger Nummer 1 und 2 sind Darmstadt und Heidenheim. Ich glaube aber, ich glaube, das dritte Spiel in Dortmund fing, glaube ich, dann mehr oder weniger dann, glaube ich, so die Saison, glaube ich, richtig an, wo man dann auch selber gemerkt hat, okay, man spielt nicht nur irgendwie mit, sondern man kann auch gegen die großen Clubs was holen. Und ich glaube, dann weiß ich gar nicht, wann wir dann gegen Bremen gespielt haben. Ich glaube, das ist eine gute Frage, ob wir direkt danach gegen Bremen gespielt haben. Da haben wir dann unseren ersten Bundesliga-Sieg eingefahren. Und irgendwie hat man es dann ja relativ schnell, glaube ich, gemerkt, okay, man spielt nicht nur mit, sondern, was ich gerade gesagt habe, man kann halt auch gewinnen, auch gegen die großen Clubs. Und wie du gesagt hast, wir haben gegen die Bayern zu Hause gewonnen. Mhm. Ich glaube, wir haben dieses Jahr gegen so starke Stuttgarter 4 Punkte geholt. Ich glaube, das ist auch Wahnsinn. Ich glaube, vor allen Dingen unsere Heimbilanz ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und ich glaube, das war auch ein großer Schlüssel für die Saison bis jetzt. Aber ein Heimspiel haben wir ja noch.
Stimmt, das wird auch nochmal ein schöner Abschied. Also, wenn man auf deine Karriere schaut, dann ist es ja irgendwie vergleichbar mit dem, was ihr als Mannschaft jetzt in der kurzen Zeit in der Bundesliga erlebt habt. Also ich frage mich das gerade bei so Spielen gegen Dortmund, da wo du eben in der Jugend so viele Jahre gewesen bist. Du hattest ja ganz sicherlich zu der Zeit Ambitionen, in der Bundesliga zu spielen, hast da den Durchbruch nicht geschafft, hattest dann Stationen in Bremen, Niederlanden und so weiter. Und jetzt hat es eben geklappt. Gibt es da in dir, was das zum Beispiel bei so Spielen gegen den BVB sagt, ja, wenn ich all das, was ich gelernt habe in der Zwischenzeit, damals schon gewusst hätte, dann wäre ich da jetzt im Kader und würde, weiß nicht, wahrscheinlich in 3 Wochen im Champions-League-Finale mitspielen? Oder bist du eher so der Typ, der sagt, es ist schon genauso richtig, wie es sich gefügt hat, man muss diese Erfahrungen so oder so sammeln?
Mittlerweile denke ich eher, wie das Letzte, was du gesagt hast, dass es, glaube ich, alles so aus einem bestimmten Grund passiert. Das habe ich mir über die Jahre jetzt, glaube ich, so angeeignet. Hatte ja leider auch viele Verletzungen über die letzten Jahre. Und bei mir war es dann vielleicht nicht so, dass ich aus der Jugend direkt ein Durchstarter war und war dann direkt von der U19 an direkt im Bundesliga-Kader, sondern habe es mir dann irgendwie über Umwege und zig Verletzungen dann irgendwie dann trotzdem noch erarbeitet. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der große Arbeiter, der viel im Kraftraum ist. Ich glaube, das sieht man auch an mir. Ich mache es dann viel tatsächlich dann übers Fußballerische weg oder übers Technische oder über den Kampf. Das, was ich so in der Jugend mitbekommen habe. Und ich glaube, jetzt irgendwie noch drüber nachzudenken, hätte, wenn und aber. Ich
glaub, so, da war kurz das Ende abgeschnitten, aber das macht nichts. Wir haben den Großteil verstanden. Ja, wenn man sich deine Bilanz in dieser Saison anguckt, da stehen bislang unterm Strich 19 Scorer, 7 Tore, 12 Vorlagen. Ich habe auch nochmal so ein bisschen quer geguckt, was das eigentlich alles so war, was du in dieser Saison so geliefert hast. Da waren ein paar direkte Freistöße dabei, da waren Lupfer über den rauskommenden Keeper dabei. Und da waren natürlich, Schütti, darüber haben wir hier an dieser Stelle 100-mal gesprochen, diverse, wirklich perfekt getretene Ecken und Freistöße dabei. Wie viel Training und wie viel Geschenk vom lieben Fußballgott steckt in deinem linken Fuß?
Viel Geschenke auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem auch, dass ich mir viel selber dann irgendwie auch beigebracht habe. Damals viel und lange Nachmittage oder viele Sommerferientage in der Schule mit meinem Bruder oder mit Freunden auf dem Bolzplatz tatsächlich. Damals war es halt üblich mit dem Fahrrad hin, 0,5 Liter Eistee, ne? Und dann mit dem Fahrrad zurück. Und da hast du dir natürlich dann irgendwie immer was versucht, Schusstechniken ausprobiert oder die zu großen Spielern irgendwie hochgeschaut, wie die irgendwie schießen. Und dann hast du es immer irgendwie probiert und irgendwann ja, war dann so ein Punkt, dann hattest du dann irgendwie, glaube ich, so eine Schusstechnik drin und an der fallst du dann einfach irgendwie immer von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und trotzdem will ich sagen, ja, habe ich natürlich auch, glaube ich, das große Glück, dass ich so einen linken Fuß bekommen habe, aber trotzdem habe ich, glaube ich, auch ein bisschen, noch ein bisschen selber weiter, ja, verfeinert, sag ich mal.
Jetzt muss von Benny die Frage kommen, die er den meisten Linksfüßern stellt.
Er verbietet sie mir eigentlich. Ich stelle sie nicht nur Linksfüßern, ich stelle sie alle. Also jeder von uns hat das Bild gerade vor Augen, weil wir es alle, zumindest wenn das jetzt nicht die ganz jungen Hörer hier sind, selber erlebt haben, wie man sich hinten den Eistee reingeklemmt hat ans Fahrrad. Und dann, und warum haben wir eigentlich alle Eistee immer nur? Keine Ahnung. Ist auch egal. Wer waren denn die großen Spieler, was die Schusstechnik angeht?
Damals, ich muss tatsächlich ganz genau nicht denken, da waren es Diego von Bremen damals, Juninho. Ein bisschen später waren es dann tatsächlich, mein Bruder war tatsächlich Schalke-Man früher. Die hatten ja damals Christian Panda.
Oh, Linksfuß,
auch,
ja, okay.
Ja, das war dann auch jemand, da hat man sich ein bisschen was abgeschaut. Ja, und dann natürlich dann auch so Freischützen, Ronaldinho, David Beckham, sowas halt.
Guter Mix, würde ich sagen. Aber wenig Linksfüßer dabei, interessant.
Ja. Ja. Aber wenn du jetzt so viele gute Vorbilder hattest, wie sieht für dich die perfekte Flanke aus? Also gibt es so Sachen, wo du dann auch, wenn du bei anderen schaust, sagst, wie viel Schnitt braucht es, wie viel, ja, ich meine, das sind ja Spezialisten, wir gucken auch Fußballspiele und sehen Kommentatoren oder hören Kommentatoren und Moderatoren und sagen, ja, auf keinen Fall, so und so macht man das. Also wie viel Schnitt muss in einer richtig guten Flanke sein, wie viel Schärfe muss in so einer Flanke sein, was sind die Details, wo wir Laien vielleicht nicht drauf achten, wo du aber eben sagst, das ist das, worauf es am Ende ankommt?
Also ich bin dir ganz ehrlich, darüber muss ich sagen, denke ich gar nicht nach, sondern ich mache tatsächlich einfach.
Wahrscheinlich ist das der Trick.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss auch sagen, wenn mich Leute fragen, wie machst du das mit deiner Schusstechnik, sage ich tatsächlich auch immer, weiß ich selber nicht, weil ich kann es schlecht erklären, weil ich mir wahrscheinlich dann einfach, mache ich einfach. Also bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, beim runden Ball, sage ich jetzt mal, keine Flanke aus dem Spiel. Aber da lege ich mir den Ball hin und dann habe ich halt eine gewohnte Schrittfolge, die ich dann halt immer habe. Ich glaube, bei mir sind es, ich muss mal gerade selber überlegen, ich mache es als Automatismus mittlerweile, es sind 4,5 Schritte und so stehe ich tatsächlich dann immer zum Ball.
Genau, 4 hätte ich gesagt.
Ja, 4,5 ja. Irgendwie so. Ist dann egal, ob Freistoß, Elfmeter oder Ecke. Ja, und dann vertraue ich dann auf meine Schusstechnik und auf das, was ich dann irgendwie kann. Und für mich ist es tatsächlich auch extrem wichtig, dass ich einen guten Standfuß habe, meinen rechten. Also ich darf nicht irgendwie im Schuh ein Stück rutschen oder im Rasen, weil sonst ist der ganze Ablauf durcheinander und treffe ich den Ball einfach nicht richtig. Und dann versuche ich natürlich nicht, dass ich den Ball irgendwie so treffe, dass der Ball lange in der Luft ist, wo der Torwart lange drauf spekulieren kann, wo der Ball hinkommt oder nicht, sondern ich versuche tatsächlich relativ zügig mit viel Zug irgendwie vor das Tor zu bringen, dass das für ein Torwart schwierig ist und wo dann die Jungs in der Box dann einfach nur den Kopf hinhalten müssen zum Verlängern und das reicht eigentlich meistens.
Ja, und das führt dazu, wir haben mal unseren Datenmann nochmal in die Spur geschickt, Freddy, der hat rausgefiltert, Tore per Freistoß oder Ecke, nur Leverkusen und die Bayern mehr, sind 15. Wir haben schon oft genug von dir, von eurem Trainer gehört, das wird intensiv trainiert. Was ich mich gefragt habe, als ich mir jetzt nochmal ein paar deiner Ecken angeguckt habe, wie irritierend können eigentlich gegnerische Spieler beim Warm-up sein, wenn man so eine Ecke ausführt? Gibt es da ein bisschen Trash-Talk? Weil mir ist das jetzt ein paar Mal in den letzten Wochen aufgefallen. Ich habe das Gefühl, der gemeine Auswechselspieler in der Bundesliga versucht schon auch hier und da mal ein bisschen Einfluss zu nehmen auf den Schützen.
Ach so, du meinst die an der Torauslinie,
ja,
quasi.
Ja, ja, ja. Ja.
Das sind die Details, auf die Kollege Zander achtet.
Ja, ich merke schon. mir ist es tatsächlich bis jetzt noch nicht aufgefallen. Zu mir hat bis jetzt auch noch nie jemand was gesagt. Von daher, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch kein Spieler, der viel Trash-Talk gar kein Trash-Talk führt eigentlich auf dem Feld. Das ist mir eigentlich relativ egal. Gibt Spieler, die brauchen das, gibt Spieler, die brauchen es nicht. Von daher, Spieler, die es brauchen, sollen es machen. Am besten nicht mit mir, weil ich darauf gar keinen Bock habe. Aber ja, bis jetzt ist es mir tatsächlich bei der Ecke noch nicht irgendwie aufgefallen, dass die Auswechselspieler irgendwas zu mir sagen.
Okay.
Diese fantastische Saison, die ihr gespielt habt, man kann es ja wirklich gar nicht genug loben, und die du eben persönlich auch gespielt hast, hat es ja auch dazu geführt, dass Julian Nagelsmann sich mal deine Handynummer besorgt hat. Also ich vermute mal, dass das so läuft und das jetzt nicht im Büro bei Heidenheim angerufen wird. Du warst jetzt erstmals mit dabei. Wie ist denn das eigentlich, wenn man erstmalig zur Nationalmannschaft kommt? Ist das so wie wirklich einen neuen Verein kennenlernen? Du bist natürlich beim Training wahrscheinlich erstmal auch ein bisschen aufgeregter und guckst, was das eigentlich für Bretter sind, die da um dich herumwirbeln. Und dann ist es wahrscheinlich danach so ein Abchecken, mit wem kann man eigentlich ganz gut und mit wem passt es vielleicht weniger gut. Wie waren deine Eindrücke?
Ja, wie du gesagt hast, ist natürlich eigentlich fast wie, nicht fast, sondern es ist eigentlich so, als ob du zum neuen Club wechselst, weil ich muss ehrlich sagen, ich kannte niemanden bis auf Kai Havertz, weil mit Kai habe ich in der Jugendnationalmannschaft zusammengespielt. Das war mein großes Glück, dass ich wenigstens eine Bezugsperson hatte. Sonst sind es halt immer nur Gegenspieler gewesen oder halt Spieler aus dem Fernsehen, die ich dann immer geschaut habe in der Champions League, und auf einmal, ja, sitzt du mit denen selber am Essenstisch oder auf dem Trainingsplatz. Das war schon echt Wahnsinn. Das war irgendwie so, es war leider ja nur kurz aufgrund der Verletzungen, aber trotzdem muss ich sagen, war es irgendwie so, ja, wie im Traum, muss ich sagen, einfach. Das war schon krass, muss ich echt sagen.
Ja, und ich hoffe doch, dass du direkt im ersten Training, keine Ahnung, Robert Andrich, zack, nach 5 Minuten, ersten Ball durch die Beine, um direkt mal eine Ansage zu machen.
Nee, sowas nicht, nee.
Okay, ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Wie ist da jetzt der Austausch mit dem Bundestrainer? Wie sind deine Aussichten? Was hast du für ein Gefühl, was die Heim-EM angeht? Kleindienst kannst du vielleicht gleich noch mitbringen aus Heidenheim, da aus dem Nebeltal?
Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte tatsächlich seit dem letzten Lehrgang keinen Kontakt mehr mit dem Bundestrainer. Ich bin dann tatsächlich auch jemand, der macht sich dann der macht sich dann nicht so groß viel Gedanken drüber, ob jetzt noch was kommt oder nicht, weil für mich ist es eigentlich so, ich gehe davon aus, aufgrund der Verletzungen, weil ich es ja leider vorzeitig abreisen musste, ist es für mich eigentlich klar, es ist sehr, sehr schwer, jetzt irgendwie noch auf den EM-Zug aufzuspringen. So ehrlich muss ich auch sein, so bin ich tatsächlich auch, und jetzt irgendwie große Ansprüche zu stellen, ich glaube, das wäre auch falsch, und das mache ich nicht. Und wenn was kommt, dann freue ich mich natürlich riesig, und wenn nicht, dann ist es auch so. Und von daher muss ich sagen, mache ich mir echt gar keinen Druck, gar keinen Stress und keine Gedanken drüber.
Ja, wir haben bei KMD auf jeden Fall, genau, und wir haben bei KMD auf jeden Fall alles dafür getan, Niklas. Also wir haben relativ früh, sind wir auf den besten Zug Richtung DFB aufgesprungen, und irgendwann wurden wir dann vom neuen Bundestrainer erhört, also an uns hat es nicht gelegen.
Ja. Benni wäre so ein Typ an deiner Stelle, der würde jetzt Julian Nagelsmann zumindest mal so den Augen-Emoticon rüberschicken, wenn genau. Er sich eine Weile nicht gemeldet hat.
Warum denn nicht? Warum denn
so
nicht?
Kriegt er die meisten seiner Jobs.
Klopf, klopf.
aber ihr habt ja auch zumindest noch einmal 90 Minuten Bundesliga zu spielen. Du hast es angesprochen. Es gibt dieses Duell, das ja schon auch besonders ist, nämlich eines gegen den ersten FC Köln, für den es noch um alles geht. Also die sind abhängig von dem, was auch Union macht, aber müssen gegen euch gewinnen. Macht ihr das besser als zum Beispiel dein Ex-Verein Borussia Dortmund gegen Mainz am Wochenende?
Ja, erstmal spielen wir zu Hause. Das heißt, erstmal keine weite Auswärtsfahrt, keine weite Reise. Dann hast du ja immer noch eine Rückfahrt, eine Rückreise. Und was ich schon angesprochen habe, zu Hause, ich glaube, in der Saison war es immer so, egal gegen wen wir dort gespielt haben, hatten wir eigentlich immer eine Chance, das Spiel zu gewinnen oder wenigstens zu punkten. Und leider ist natürlich jetzt der Trainer in der Woche nicht dabei. Die komplette Woche, der wird ja leider am Sprunggelenk operiert. Das hat er uns letzte Woche mitgeteilt. Aber trotzdem hat er uns, glaube ich, auch noch die ein oder anderen Wörter damit auf den Weg gegeben, dass er ganz genau jetzt schon im Krankenbett. Deswegen wissen wir auch trotzdem alle noch, worum es geht. Und wir wollen es natürlich auch positiv aus der Saison verabschieden, im eigenen Stadion, von unseren Fans. Und ich glaube, ja, das ist unser Ziel am Wochenende.
Das wäre meine letzte Frage, wo du den Trainer gerade ansprichst. Gute Besserung natürlich von dieser Stelle schon mal. Ich meine, es gibt die Pep Guardiolas, es gibt die Kloppos dieser Welt. Was ist die größte Stärke von Trainer Frank Schmidt?
Die größte Stärke, ich glaube, der weiß ganz genau, wie er, glaube ich, eine Mannschaft zu handeln hat, die einzelnen Spieler. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre hat der Trainer, glaube ich, auch einen großen Anteil an der Kaderstruktur gehabt, was für Spielertypen, was für Charaktere in der Mannschaft sind. Ich glaube, man sieht es auch nach außen. Das ist tatsächlich auch so. Das wird dann nicht irgendwie gesagt. In der Mannschaft ist echt eine super Stimmung. In der Kabine, aber auch auf dem Platz. Das ist nicht so, dass irgendwie jemand aus der Reihe tanzt oder irgendwie denkt, er ist was Besseres oder nicht. Egal, ob er spielt oder nicht. Natürlich ist es immer so, wenn Spieler nicht spielen, jeder hat, glaube ich, den Anspruch, dann irgendwie Minuten zu sammeln. Aber es ist hier nicht so, dass hier irgendjemand dann irgendwie groß irgendwie schlechte Laune raushängen lässt. Das wird hier natürlich auch nicht geduldet, aber das macht tatsächlich auch niemand. Und ich kenne es tatsächlich auch innerhalb der Mannschaft vielleicht mit Harmonie ein bisschen anders. Aber hier ist es, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und hier so, was Harmonie und Mannschaftschemie herrscht, ist es, glaube ich, schon eine Wohlfühloase. Und ich glaube, das ist, glaube ich, echt ganz gut so. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch so der Schlüssel gewesen für letztes Jahr den Aufstieg und für jetzt der ersten Bundesliga-Jahr.
Ja, Wohlfühloase im Nebelloch, finde ich, ist ein geiler Titel. Könnte so im ZDF laufen.
Das halten
die,
wir mal
die
fest.
Die Doku über Heidenheim.
Das halten wir mal fest. Also wettertechnisch noch Luft nach oben, stimmungstechnisch auf keinen Fall in Heidenheim. Wer einen starken linken Fuß will, soll sich mal wieder ein paar Tetrapacks Eistee zulegen und selbst mit einem am Sprunggelenk operierten Frank Schmidt legt man sich nicht an, denn er findet Wege zurückzuschlagen. Das, meine lieben Damen und Herren, war Niklas Beste. Kurz vor Ende dieser Saison nochmal hier bei uns bei Kicker Meets Saison. Wir haben uns sehr gefreut über deinen Besuch hier und wir werden uns das genau angucken, was ihr da am kommenden Spieltag gegen Köln nochmal veranstaltet. Und ich drücke trotzdem die Daumen Richtung EM Express.
Vielen lieben Dank. Tschüss. Danke für die Einladung.
Hast du mitbekommen, in der Zwischenzeit, Stichwort Nationalmannschaft, wurde bekannt gegeben, dass es nach Schlotterbeck und Tah einen dritten EM-Fahrer geben wird. Also ich vermute, es gibt noch ein paar mehr. Aber bekannt ist, Alexander Pavlovic ist dabei.
Wie findest du das? Ich finde das eigentlich ganz cool, dass die das jetzt so häppchenweise raus...
Ich finde es absolut cool. Und weißt du, wo sie das gemacht haben? RTL-exklusiv. Frauke Ludowig hat verkündet, wer der dritte EM-Fahrer ist. Aber und eventuell hört ja ein alter Bekannter namens Sandro Wagner zu, wenn ich das mit erhobener Stimme sage, könnte man schon auch mal drüber nachdenken, bei Kicker Meets the Zone nicht vielleicht am kommenden Montag einen Namen droppen dürfen. Wäre das nicht nochmal ein Highlight für uns?
Kannst du ihm schreiben? Wobei, der hört manchmal sogar den Podcast, ne?
Weiß ich nicht, würde er wenn dann nicht zugeben.
Ja,
aber ernsthaft, wir würden uns freuen.
Schreib mal.
Ich heule auch nicht. Ich verspreche, ich muss auch nicht heulen, wenn wir einmal einen Namen sagen.
Aber ganz im Ernst, es ist aus zweierlei Gründen cool. Also erstens finde ich, ist so behältst du als DFB das Narrativ, sage ich jetzt mal. Und das ist vor dem Hintergrund, wie wir uns an die letzte Nominierung erinnern, wo einfach alles durchgestochen wurde in den Tagen, bevor der Kader offiziell bekannt gegeben wurde. Ich finde echt, das hat was. Das ist so ein bisschen, wer hat das denn gestern? Corinna hat das,
komisch.
Corinna Keineköhn, unsere liebe ehemalige Kollegin, hat, glaube ich, geschrieben, das ist wie der DFB-Adventskalender.
Ja.
Das finde ich gut.
Ja. Am Anfang war ich auch, vor allen Dingen, weil Schlotterbeck ja auch direkt mal eine richtige Überraschung war. Und da habe ich nur gedacht, oh, wurde das jetzt vielleicht geleakt? Also der DFB wusste, dass Schlotterbeck als Personal hier rausgekommen ist, bei wem auch immer. Und dann haben sie gesagt, versuchen wir da mal zuvorzukommen. Aber sie haben ja offensichtlich wirklich so einen Kalenderplan, so einen Adventskalenderplan. Und das finde ich total gut.
Ja.
Ich finde es noch deutlich besser, wenn wir da dabei sein dürfen.
Ja.
Das fällt doch nächsten Montag. Stell dir mal vor, wir dürfen nächsten Montag verkünden. Leute, kleine Überraschung.
Niklas Best ist dabei.
Niklas Best ist dabei.
Ja, ich bin gespannt. Also gerne, lieber DFB, wenn da was geht, wir würden uns freuen. Wollen wir noch durch den restlichen Bundesligaspieltag hüpfen, nachdem wir, glaube ich, so die brisantesten Sachen haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Du warst zum Beispiel Freitag, komm, wir machen das jetzt chronologisch, du warst Freitag in Augsburg, Stuttgart gewinnt mit 1-0, was ist dein Take dazu?
Es ist sehr schnell erzählt, Stuttgart zeigt, dass es einfach eine zu gute Mannschaft aktuell ist. Augsburg zeigt in den letzten Wochen, schon auch immer wieder, dass sie noch Luft nach oben haben. Das Spiel gegen Dortmund vor einer Woche haben wir ja nun erzählt. Sie waren zu harmlos und der VfB mit neuem Vereinsrekord, 22 Siege in einer Saison hat es noch nie gegeben. Wenn Leverkusen nicht wäre, würden wir so viel über den VfB reden.
Naja, aber wir haben schon viel über sie geredet. Also wir haben es uns trotzdem rausgenommen. Bei RB Leipzig gegen Bremen, bei diesem 1:1, hast du gesehen, was RB ohne Schlager, Xavi und Olmo ist? Nämlich nicht ansatzweise so gut wie mit ihnen. Dazu auch noch Raum, Šeško angeschlagen auf der Bank. Sie gehen durch ein Eigentor in Rückstand, spielen wirklich eine richtig maue erste Halbzeit mit einer schwachen Leistung. So eine Halbfeldflanke von Veljković, die dann Seiwald ins eigene Tor nickt. Dann kommt aber Šeško doch noch rein, macht sein 13. Saisontor, trifft im 6. Spiel in Folge übrigens. Das ist so einer, ne? Ekitike. Es gibt so ein paar, wo man viel Fantasie entwickeln kann, dass in der kommenden Saison da richtig, richtig Rambazamba gemacht wird. Er ist auf jeden Fall dabei. Ja, und am Ende ein 1:1. Bisschen, also ziemlich dürftig aus Leipziger Sicht im letzten Heimspiel, das den Heimfans zu präsentieren. Aber gut, auf der anderen Seite haben die Bremer das auch phasenweise vernünftig gemacht. So, dann Freiburg gegen Heidenheim hatten wir natürlich schon. Kleiner Spaß an dieser Stelle.
Dein Humor, ey.
Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Apropos Verabschiedung, ne? Nicht nur Streich, sondern auch, das steht für mich über diesem Spiel, was ansonsten ein 1:1 ist, Hack mit seinem Tor zum 1:0 für die Gladbacher, Dina Ebimbe nach schöner Hackenvorlage, Ekitike zum 1:1. Aber oben drüber steht für mich, dass zwei Jungs verabschiedet wurden bei Gladbach, die mir echt, auch wenn sie zuletzt nicht mehr so eine riesensportliche Rolle gespielt haben, die mir echt fehlen werden in der Liga. Toni Janschke, Fußballgott, und Patrick Herrmann, das waren zwei absolute Gesichter von Gladbach. Und da bin ich, da komme ich dann fast an den Punkt wieder, jetzt haben sie wieder Punkte nach Führung verspielt, dass es einfach schade ist, dass man diesen beiden Männern, die so sehr für Gladbach standen in den letzten Jahren, so eine Abschiedssaison gegeben hat als Team.
Ja, Gladbach hat viel vor sich. Habe ich dir schon vor vielen Monaten gesagt. Du hast es mittlerweile auch verstanden. Auch das zeichnet dich ja aus. Das waren die Samstagsspiele. Dann gab es am Sonntag einen Kantersieg von Hoffenheim gegen Darmstadt. 6:0. Thorsten Lieberknecht hat gesagt, ja, man hat gesehen, warum wir so sang- und klanglos wieder absteigen in die zweite Liga.
Ja, das Heimspiel ist nochmal ausverkauft. Wir haben darüber gesprochen, ne, dass die Darmstädter Fans, die haben nie aufgehört. Die haben sich auch nie beklagt. Die haben die immer noch supportet irgendwie. Und dann darf dir das so nicht passieren. Das ist wirklich unwürdig gewesen, dass du zur Halbzeit 0:5 hinten bist. Und ja damit sogar noch quasi den Hoffenheimern richtig einen Gefallen tust, weil hast du mal gesehen, was die für einen Sprung gemacht haben im Torverhältnis? Ja, die Hoffenheimer jetzt +2 können ja sogar noch im Fernduell mit der Eintracht eventuell auf +6 springen. So, und da werden die Eintracht-Fans auch nochmal Danke Richtung Darmstadt sagen. Sagt man eh nicht so oft, ich weiß. Aber das ist natürlich auch nochmal ein Riesending für die Hoffenheimer jetzt gewesen, diese Ausgangslage.
Also da kann es interessant werden am kommenden Samstag.
Wie sind da die Gegner? Also Hoffenheim spielt zu Hause gegen die Bayern und Frankfurt spielt zu Hause gegen Leipzig. Okay.
Ja, ja. Apropos Bayern. Mein Auftritt in der Allianz Arena.
Er wirkt noch nach.
Er wirkt noch nach. Sie sprechen heute noch davon. Nein, ich war die Randerscheinung, Thomas Tuchel zu Recht mehr im Fokus, weil man sich ja gefragt hat, was wird das da beim letzten Heimspiel von Thomas Tuchel in der Allianz Arena vor den eigenen Fans? Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du das auch in der Vorberichterstattung verfolgt hast. Ich logischerweise mit ein, zwei Augen mehr. Ich war ein bisschen überrascht. Punkt 1, dass Thomas Tuchel sich so gar keine Emotion entlocken lassen wollte, also sowohl vor als vor allen Dingen auch nach dem Spiel. Da hätte ich dann schon damit gerechnet, dass er zumindest einen Satz irgendwie sagt, aber alles, was ich ihm entlocken konnte, war halt ein, ja, wir als Mannschaft, unsere Saison war so und so und so. Er wollte einfach nicht über sich selber und sein Verhältnis zu den Fans und seine Gefühle sprechen. Er ist übrigens, finde ich schon interessant, dann auch nach dem Spiel, als die Mannschaft auf die Ehrenrunde gegangen ist und sich vom Heimpublikum aus dieser Saison verabschiedet hat, schon in die Kabine verschwunden, hat dann auf der Pressekonferenz gesagt, ja nee, das ist ja auch für die Spieler und ich gehöre da nicht hin. Gibt Trainer, die machen das anders. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wie oft er das schon anders gemacht hat. Ich war aber eben auch von zwei anderen Sachen überrascht. Erstens, ich habe von den Fans sogar noch ein bisschen mehr vermutet. Jetzt nicht erwartet, mit gefälligst soll der doch gehuldigt werden. Aber eigentlich hatte ich so das Gefühl, dass sich bei den Bayern-Fans, vor allen Dingen natürlich denen, die in der Süd stehen, ein bisschen was entwickelt hatte. Nämlich Trendwende, ah, der Tuchel ist doch eigentlich ein Guter und hat sich nicht lumpen lassen und wäre fast ins Champions-League-Finale eingezogen. Da kam aber nichts. Stattdessen haben sie sich jetzt zum Beispiel, das will ich gar nicht kleinreden, über das neue Trikot aufgeregt, weil sie, aufgeregt, sie haben dagegen protestiert, weil sie der Meinung sind, ein Bayern-Trikot sollte rot-weiß sein, also zumindest mal das Heimtrikot, das ist das neue nicht. Aber von Thomas Tuchel war auf keinem Spruchband, auf keinem Schild oder so zu lesen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber vielleicht habe ich es ja einfach falsch interpretiert.
Ja, aber was, und was ist denn mit dem Verein? Also ich habe
natürlich die zweite Sache. Ja.
Ich habe ein Video gesehen, dass der Stadionsprecher, wie heißt er nochmal, Stefan Lehmann, Armin Lehmann, irgendwie, keine Ahnung, dass der gesagt hat, ja, wir werden, also als die Spieler verabschiedet wurden, so sinngemäß, wir werden uns zu gegebener Zeit natürlich auch nochmal vernünftig von Thomas Tuchel verabschieden. Wann soll das denn sein, wenn ich im letzten Heimspiel?
Es mutete natürlich ein bisschen komisch an, dass Bounassar, Choupo-Moting wäre auch verabschiedet worden, wenn der nicht krank ausgefallen wäre, wie ja gefühlt jeder in der Offensive. Ja. Andreas Jung aus dem Vorstand ist auch verabschiedet worden. Und dann lässt man durchs Mikro sagen, also nur um das klar zu machen, Thomas Tuchel wird noch nicht verabschiedet, weil die Saison ja noch nicht vorbei ist.
Was ist das für ein Quatsch?
Dann fragt man sich, warum wurden denn die anderen gerade eben verabschiedet?
Meinst du jetzt kommt mal hier so ein bisschen der Boulevard-Benny wieder raus. Meinst du, das hat irgendwas mit diesem Disput zwischen ihm und Uli Hoeneß zu tun?
Naja, es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, also für so eine Situation und so eine Verabschiedung, da brauche ich keine Blumen.
Ja.
Und ich hatte fast so ein bisschen das Bild vor Augen, wie die Verantwortlichen beim FC Bayern, pack die Blumen hinter den Rücken, pack die Blumen, wir machen halt, das doch nicht, wir machen das mit den Fähnchen.
Er ist halt ein titelgetriebener Mensch. Er hat auch bei dir am Mikro nach dem Spiel nochmal gesagt, ey, wir haben hier unsere Mission nicht erfüllt. So, und das, ich meine, du hast es letzte
ist
Woche...
Ist es das? Also es gibt noch eine andere Variante.
Dass er doch nicht geht, oder was?
Ja, also das ist zumindest noch eine Variante, die erklären würde, dass man sich nicht offiziell von ihm verabschiedet, weil man mit ihm weitermachen will.
Aber das haben doch alle jetzt mittlerweile verneint. Also gut, wir haben im Fußball schon viel erlebt. dann wäre das jetzt nicht das Wahnsinnigste. Ja, das kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, aber ich fand es auch wieder krass. Du hast letzte Woche nochmal so richtigerweise darauf hingewiesen, was das für ein international anerkannter, titelhamsternder Typ ist, so auf dem allerhöchsten Niveau. Und das natürlich für den diese Saison dann auch einfach absolut unbefriedigend ist. Und das ist weit unter den Ansprüchen, die er selber an sich und seine Mannschaft hat. Und das kam, finde ich, auch auf der Pressekonferenz, in den Interviews einfach nochmal raus. Ne? Das ist einfach irgendwie auch nichts, wofür er einen Schulterklopfer haben will, weil so richtig geil war nicht.
Das stimmt, aber ich würde bei allem, was ich jetzt auch aus nächster Nähe so gespürt habe, vor allen Dingen sagen, der Mann ist schon getroffen, gekränkt, berührt von dem, was da abgelaufen ist in den letzten Monaten.
Wer will's
gipfelt in dem, was Uli Hoeneß dann nochmal losgelassen hat, nachdem diese Trennung schon beschlossen wurde, nachdem er trotzdem, zumindest mal in der Champions League, erfolgreich den FC Bayern München gecoacht hat. Und ich habe es für mich selber so interpretiert, dass das der Grund war, weshalb man ihm wirklich gar nichts entlocken konnte. Also nicht einmal ein, ja na klar, das ist schon nochmal besonders hier hinten raus. Nicht mal das wollte er sagen. Und ja, wahrscheinlich muss man es auch nachvollziehen können.
Naja, weil vor allem, also wer wäre nicht gekränkt, wenn vor einem der wichtigsten Saisonspiele Hoeneß diese Bombe platzen lässt? Wir haben es versucht hier schon mal so ein bisschen zu thematisieren. Weißt du, was vollkommen absurd ist und was ich einfach gar nicht auf dem Schirm hatte? Bayern ist jetzt bei 72 Punkten. Weißt du, wie viele Punkte die letzte Saison hatten, als sie Meister geworden sind?
72?
Ein Punkt weniger. Ja. Die sind mit einem Punkt weniger am Saisonende Meister geworden. Da sieht man auch mal, wir haben das immer wieder versucht, so ins richtige Licht zu rücken, was da auch von Leverkusen halt gemacht wurde. Du kannst ja vielleicht nochmal einen Ton zum Spiel jetzt geben. Es gab einen Debütanten, der direkt mal auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ja, offensiv musste umgestellt werden. Also das offensichtlich nicht Rotation, weil da was geschont wurde, weil wofür soll jetzt noch geschont werden? Gnabry verletzt draußen, der hat sich später noch als Babysitter für die Kimmich-Kids gezeigt. Harry Kane konnte nicht mit dabei sein. Ne? Wir hatten noch drüber gesprochen, im Konkurrenz-Podcast so zu hören, dass Harry Kane im Halbfinale verhältnismäßig früh ausgewechselt wurde. Das hatte Verletzungsgründe, sein Rücken hat offensichtlich nicht mitgespielt. Darum hat er jetzt auch nicht mitgespielt. Musiala raus, Sané nicht mit dabei. Ich habe ihn vorm Spiel gefragt, was das für die Europameisterschaft bedeutet. Die Ansage war relativ klar. Ist nicht mein Bier. Mal gucken, was da am Samstag so aufläuft. Aber es hat eben bedeutet, dass die Offensive auf die Namen Tell, Müller, Saragossa und eben Zvornarek gehört hat. Und der hat das 1-0 gemacht mit einem schönen Abschluss. Ich habe Thomas Tuchel nach dem Spiel so ein bisschen zu ihm befragt. Also er war jetzt auch nicht voll der Euphorie, aber Lovros Zvornarek hat zumindest gezeigt, dass er kaltschnäuzig vorm Tor abschließen kann. Und das ist ja nicht die schlechteste Eigenschaft, um eine vernünftige Karriere hinzulegen. Goretzka, der ja beim Thema Nationalmannschaft auch so sein Thema hat, weil er eben offensichtlich nicht berücksichtigt werden wird für die Europameisterschaft, hat das 2-0 gemacht. Alles in der ihm eigenen Art dirigiert von Thomas Müller, der da vorne der erfahrene Hund gewesen ist und so viel richtig gemacht hat. Maxi Arnold hat nach dem Spiel auch nochmal eine Lobeshymne auf ihn gesungen und das, nachdem Thomas Müller ihn im Interview hat warten lassen. Also Maxi Arnold stand, glaube ich, da habe ich gerade die letzte Frage an Thomas Müller gestellt, am Ende so 5 Minuten neben Thomas Müller, bis er dann dran kam.
Gibt wenig unangenehmere Situationen als Moderator, ne? Ich kenne das.
Aber dafür, das muss man ja Thomas Müller lassen, hat er es dann selber gemerkt. Das war das erste Mal, ohne Scheiß, das war das erste Mal, seit ich diesen Job mache, musste dann wohl so im letzten DAZN-Einsatz sein, dass ein Spieler der gegnerischen Mannschaft so ein bisschen, also normalerweise stehen die an der Seite, ins Sichtfeld gegangen ist von dem Mann, den ich da interviewt habe, nämlich Thomas Müller, und ihm angezeigt hat, Alter, hier mal vorbei jetzt. So dieses Halsabschneiden, so mach mal Schluss jetzt. Ich stehe hier und warte schon. Und deswegen hat Thomas Müller dann gesagt, oh, der Maxi Arnold wartet schon, na komm mit dazu. Dann noch zusammen Interview zu machen, hatte Maxi Arnold als 0-2 Unterlegener jetzt nicht so Bock drauf. Aber er hat dann zumindest direkt den Stab bzw. das Mikrofon von Thomas Müller übernommen. Kurzes Wort noch zum VfL Wolfsburg. Unter Hasenhüttl ja stabilisiert und trotzdem hat auch dieses Spiel gezeigt, dass da noch eine Menge vor der Mannschaft von Ralf Hasenhüttl liegt.
Ich glaube, das war's, oder? Zum 33. Spieltag, also zumindest in Liga 1. Bisschen was haben wir ja noch auf der Agenda, denn das Wochenende hat uns ja 2 neue Namen beschert in der Fußball-Bundesliga zur kommenden Saison. Mit dem FC St. Pauli und mit Holstein Kiel. All das und auch ansonsten, was da im hohen Norden noch so los ist bei einem Club, der nicht aufgestiegen ist, werden wir jetzt mal besprechen mit Sebastian Wolf.
Es gibt ja legendäre Pressekonferenzen. Wir denken an Giovanni Trapattoni. Ich denke an Klaus Augenthaler. Benni, kannst du einen draufsetzen?
Nee, das sind die Könige der. Also es gab auch natürlich auch mal die Stefan Effenberg, hier Freunde der Sonne, Pressekonferenz. Ja. Das war zumindest ein Pressetalk. Ich weiß noch, dass er da diesen Opel-Trainingsanzug anhatte und gesagt hat, denn ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne.
Lass uns doch mal bei Sebastian Wolf nachhorchen, ob das heute eine Pressekonferenz war, die zumindest grob in die Richtung geht oder doch völlig anders. Sebastian, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Kommst ganz frisch vom St. Pauli Pressebereich, ne?
Ja, genau. St. Pauli hatte gerade eine große Pressekonferenz mit Andreas Bornemann, mit Fabian Hützler und Oke Göttlich. Ich wollte so gerne gerade noch in euren Diskurs einsteigen und ich hätte tatsächlich auch noch eine anzubieten. Thomas Doll, da lache ich mir noch den Arsch ab.
Ja,
ich finde, dass man die, dass der Einschub mir erlaubt sein muss.
Wir sind nicht die Mülleimer von allen Leuten, hat er, glaube ich, damals gesagt.
Ich glaube, das war wiederum Bruno Labbadia, den hätten wir auch noch nennen können.
Ach ja, stimmt.
Ja. Alles Leute mit HSV-Vergangenheit übrigens, by the way.
Das kann kein Zufall sein.
Ja, aber wie war's denn beim FC St. Pauli? Wie viel Alkohol lag noch in der Luft und wie viele Erkenntnisse hast du aus dieser Pressekonferenz mitnehmen können?
Also Oke Göttlich hat auf dem Weg von der Pressekonferenz in die anschließende Medienrunde, die danach noch stattfand, tatsächlich kurz in die Runde gefragt nach einer Aspirin. Ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist, aber da wir es alle mitbekommen haben, darf ich das, glaube ich, erzählen. Insgesamt sahen alle drei tatsächlich ein wenig erschöpft, aber sehr glücklich und eigentlich auch ganz gut zurecht aus. Und inhaltlich hat es natürlich kein Niveau von Klaus Augenthaler, Giovanni Trapattoni oder Thomas Doll gehabt, sondern es war natürlich eine sehr harmonische Pressekonferenz, ein bisschen Saisonausblick, und sogar mit ein paar Gedanken an den Stadtnachbarn, der Glückwünsche übersendet hat, nicht nur via Social Media, sondern auch persönlich hat Oke Göttlich verraten und hat bei der Gelegenheit gesagt, dass sie die ein oder andere Spitze vom Sonntagabend ihm erlaubt sein soll. Aber natürlich wäre es ein sehr gutes Miteinander mit dem HSV und es hätte tatsächlich aufrichtige Glückwünsche gegeben.
Solange sie nicht in ihrer Hälfte beim Warmmachen aufkreuzen, ist das ein gutes Miteinander. Ich war Vatertag am Millerntor und habe da, wie man das als Sportjournalist so macht, habe da Wein getrunken. Irgendwie haben sie da so ein Weintasting angeboten. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich das von der Steuer absetzen als Sportjournalist und habe deswegen meinen Donnerstag da verbracht. Aber ernsthaft, es gab da einige St. Pauli-Fans, die und das fand ich total auffällig, ernsthaft, die gesagt haben, ach, für uns wäre zweite Liga nicht nur okay, sondern vielleicht sogar schöner. Und dann habe ich mal nachgefragt, ernsthaft? Also ist das beim FC St. Pauli tatsächlich ein Thema, dass man, bevor man jetzt vielleicht, man weiß es ja nicht, in der ersten Liga die Hucke voll bekommt, lieber den Style, diese besondere St. Pauli-Einstellung im Unterhaus weiterlebt und dann eben Folgefrage, wie hat sich das denn jetzt am Wochenende, als der Aufstieg fix gemacht wurde, angefühlt im Stadion?
Also im Stadion habe ich keine Zuschauer wahrgenommen, mehr Platzsturm, die das Gefühl hatten, lieber noch ein Jahr in der Liga bleiben. Und das ist ja, was du gerade ansprichst, tatsächlich so eine Tendenz, die man über St. Pauli lange sagte, dass man denen nachsagte, ja, die pflegen gern das Image vom etwas anderen Verein und gerade Oke Göttlich, der ja am Anfang so ein bisschen vor 10 Jahren auch als Fanpräsident, ich will nicht sagen verschrien wurde, aber zumindest mit dieser Attitüde versehen wurde, dem wurde das auch nachgesagt. Und er hat auch jetzt nochmal gesagt, dass ihn das eigentlich wahnsinnig ärgert, weil er meint, sie sind maximal ambitioniert. Und ich glaube, gerade mit der Intronisierung von Andreas Bornemann 2019 ist es gelungen, diesen Drehmoment auch zu erzeugen und raus aus diesem, wir sind nur ein bisschen kultig und haben unseren gesellschaftlichen Auftrag und der Fußball läuft so ein bisschen nebenher. Ich finde, dass man St. Pauli damit nicht mehr identifizieren kann. Natürlich nehmen sie ihren gesellschaftlichen und politischen Auftrag immer noch sehr wahr. Gerade Oke Göttlich steht dafür, aber das Sportliche steht absolut im Mittelpunkt. Und ich finde, dass das auch zu spüren ist, dass es gerade an Andreas Bornemann, der ja wirklich sich ein paar Beulen abgeholt hat für ein paar unpopuläre Maßnahmen, wo er auch ein paar Alt-St. Paulianer ja auf die Füße treten musste, aber immer Entscheidungen im Sinne der Sache getroffen hat und damit den Verein ganz entscheidend dahin gebracht hat, wo er jetzt heute steht.
Dort wurde also Zeitpunkt der Aufnahme gestern gefeiert. Ein paar Stunden zuvor, am Samstagabend, hat Holstein Kiel das Ding klargemacht. Die dürfen an dieser Stelle hier natürlich auch nicht fehlen. Ja? Erster Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Und du, der du ja nun diverse Clubs in der zweiten Liga intensiv betreut hast, die Kieler auch viel gesehen hast, kannst mir vielleicht mal verraten, als jemand, der nicht so viele Spiele von ihnen bei 90 Minuten gesehen hat, wie haben die das eigentlich angestellt?
Vor allem mit einer wahnsinnigen Flexibilität. Holstein Kiel war ja die große Unbekannte im Sommer mit einem großen Umbruch. Mühling, Bartels, Rehse, Hauke Wahl. Ich glaube, die meisten Leute können mehr Spieler aufzählen, die weg sind, als Spieler von denen, die da jetzt spielen, vom Bekanntheitsgrad. Und Marcel Rapp hat es aber geschafft, eine unheimlich gute Mischung herzustellen aus jungen, hungrigen Talenten. Ob das Colin Kleine-Bekel ist, Tom Rothe, um jetzt nur mal zwei zu nennen, und gleichzeitig aber auch mit Etablierten. Luis Holpi, muss man sagen, hat unter diesen Trainern nochmal einen Entwicklungssprung geschafft. Patrick Ehrers, der ja eigentlich so mit Werder Nürnberg die Karriere schien in der Sackgasse, der hat auch einen richtigen Sprung gemacht. Steven Skripski, also da ist schon eine richtig gute, gesunde Mischung und ein Trainer mit einer hohen taktischen Flexibilität. Eine Mannschaft, die mit viel Power spielt und die es auch geschafft hat, Anfang des Jahres eine große Durchstrecke mit unheimlich vielen Verletzungen auszuhalten und zu kompensieren. Sie haben dann da ein paar Punkte liegen lassen und diesen Vorsprung aus der Winterpause verspielt, sind aber nie ganz abreißen lassen und ja, eigentlich sobald der Kader wieder annähernd komplett war, war auch Holstein wieder da und hat wieder gepunktet und ist, auch wenn es am Samstagabend sehr, sehr glücklich war, ein absolut verdienter Aufsteiger.
Ich habe gestern in München mit Tobi Schweinsteiger, der war Experte bei meinem DAZN-Spiel, über beide Mannschaften geredet. Er kennt sie logischerweise gut als ehemaliger Osnabrück-Trainer. Und der hat, wie ich finde, was Interessantes gesagt, dass St. Pauli eine Mannschaft ist, die man zwar irgendwie auch als geschlossene Truppe wahrnimmt, so ist halt St. Pauli, die aber doch einzelspielabhängiger ist als Holstein Kiel und mit Blick auf den Aufstieg und jetzt die Zukunft in der ersten Liga, hat er, so habe ich rausgehört, sogar etwas größere Sorge, dass St. Pauli, wenn da absolute Leistungsträger weggekauft werden, vielleicht ein deutlich anderes, nämlich schlechteres Gesicht hat als Holstein Kiel, das sowieso mehr über die Kompaktheit bzw. die mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Gehst du damit?
Ich sehe es erstaunlicherweise ein bisschen andersrum, obwohl er natürlich der größere Experte ist, mit mehr Fußballsachverstand. Ich würde aber sagen, wenn man sich den St. Pauli-Kader anschaut und mit Holstein Kiel vergleicht, dann hat er fraglos recht, dass die Abhängigkeit von individuellen Spielern oder von einzelnen Spielern größer ist, aber ich finde auch die individuelle Qualität bei St. Pauli-Spielern ist größer als bei Holstein-Kiel-Spielern. Also wenn ich jetzt Erik Smit nehme, Jackson Irvine oder Marcel Hartl, dann sind das für mich jetzt schon absolute Bundesligaspieler.
Aber drei, bei denen wir, glaube ich, jeweils nicht sicher sein können, dass die für St. Pauli in der Bundesliga spielen, oder würdest du sagen...
Also bei Marcel Hartl ist es natürlich total offen, weil sein Vertrag ausläuft. Bei Erik Smit gab es auch immer Angebote, trotzdem hat er ja auch verlängert, langfristig, und St. Pauli denkt, glaube ich, nicht daran, diesen Spieler abzugeben. Und Jackson Irvine hat gestern mit tränenerstickter Stimme in der Mixzone, also er hat wirklich, das war unheimlich emotional, weil er wirklich nach Fassung rang und sagte, er hat sein Leben lang darauf gewartet, Teil einer solchen Mannschaft, eines solchen Vereins zu sein. Der hat unterschrieben, als St. Pauli in der zweiten Liga auf Platz 17 war, langfristig. Und ich glaube, den kriegt aus diesem Stadtteil keiner weg. Und das ist irgendwie, wenn man sich diesen Typen anguckt und seine Geschichte und sein Leben mitten auf St. Pauli, dann könnte man auf die Idee kommen, das wäre ein Marketing-Transfer gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt im Fußball manchmal Geschichten, in denen alles zusammenpasst. Und bei Jackson Irvine und St. Pauli ist das so eine. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, also klar, Marcel Hartl ist die große Variable. Der hat Angebote, wo er sicherlich mehr verdienen kann als bei St. Pauli. Und das wird sich sicherlich jetzt in den nächsten Tagen klären. St. Pauli nimmt die Gespräche mit ihm als sehr ehrlich wahr. Und er hat immer gesagt, er macht es von der Bundesliga abhängig. Jetzt ist die Planungssicherheit da. Jetzt wird es in den nächsten Tagen sicherlich Klarheit geben. Und dennoch denke ich, rund um diese Spieler hat St. Pauli aber auch ein funktionierendes Gerüst mit zwei Flügelspielern wie Afolayan und Saad, die sicherlich auch Potenzial haben, noch einen Schritt zu gehen und dann noch Bundesliga zu spielen. Also ich finde, die Mannschaft ist spannend, gerade auch im System mit diesem Trainer. Und ich würde es tatsächlich genau andersrum sehen als Tobi Schweinsteiger.
Ja, es ist schwer zu prognostizieren, sind wir ehrlich. Wir haben vorhin mit Niklas Beste hier gesprochen. Da waren wir uns auch alle nicht sicher, was mit den Heidenheimern überhaupt in der Bundesliga anzufangen ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass, und wir gratulieren an dieser Stelle dann also auch nochmal hochoffiziell von KMD-Seite, St. Pauli und Kiel so abgeschlagen Probleme bekommen werden, wie es Darmstadt in diesem Jahr haben wird. Aber wer weiß. Wir werden das sehen, wenn sie dann tatsächlich mal die ersten Spieltage in der Bundesliga auch hinter sich haben. Da haben sie nämlich dem HSV etwas voraus. Du hast vorhin schon die Sticheleien von St. Pauli-Seite, von Hürzeler, von Göttlich in Richtung HSV kurz angesprochen. Da sind wir dann eben schon beim ehemaligen Dino. Was passiert da im Moment und in den kommenden Wochen auf allen Ebenen, nachdem man es wieder verbaselt hat?
Also erstmal ist es für den HSV natürlich ein wahnsinnig großer Einschnitt. Der HSV hat eigentlich über mehrere Dekaden immer mit Werder Bremen um die Nummer 1 im hohen Norden gerungen. Und seit diesem Wochenende ist er offiziell die Nummer 4 im Norden. Hinter Werder, hinter Holstein Kiel, hinter St. Pauli. Und gerade das hinter St. Pauli, das gab es noch nie. Und das ist natürlich erstmal ein Einschnitt. Was das bedeutet, das ist Stand heute schwer zu prognostizieren. Es laufen schon seit einigen Tagen und Wochen Gespräche auf Aufsichtsratsebene mit Jonas Bolt, ohne Jonas Bolt, mit Jörg Schmadtke, teile auch mit Felix Magath. Das geht in alle Richtungen. Jörg Schmadtke ist nun bekannt, ist raus aus dem Rennen, und zwar aus freien Stücken, weil er genau das gespürt hat, wofür dieser Aufsichtsrat gerade steht, nämlich für eine Uneinigkeit. Und das ist, glaube ich, wieder einmal das Gefährlichste und das Lähmendste, was dem HSV passieren kann. Nämlich, dass es wieder verschiedene Fraktionen gibt, verschiedene Ideen. Natürlich muss es am Ende eine Streitkultur, eine Diskussionskultur geben nach so einer desaströsen Saison. Aber dass alle andere Ideen haben und deswegen ein sicherlich Top-Kandidat nicht mehr zur Verfügung steht, bevor es richtig in den Infight ging in den Gesprächen, das ist sicherlich ein ganz bitteres Signal.
Was fangen wir mit Steffen Baumgart an?
Das ist eine schwierige Frage. Steffen Baumgart hat, wenn man nur auf die Zahlen guckt, seine Mission nicht erreicht und sicherlich auch zu wenige Punkte geholt, zu wenige überzeugende Spiele mit dieser Mannschaft abgeliefert. Und trotzdem muss man sagen, er hat eine etwas andere Idee vom Fußball als Tim Walter und kam mitten im Februar. Ich denke, dass man ihm zugutehalten muss, dass er vielleicht mit etwas mehr Zeit und mit etwas mehr Ideen mit einem anderen Kader schon mehr rausholen könnte. Ich finde, dass er am Freitag nach dieser Niederlage in Paderborn sehr in die Tiefe gegangen ist und sehr gut analysiert hat, woran dieser HSV krankt. Und er hat ja schon im Februar, als er gekommen ist, gesagt, der HSV hat aus seiner Sicht, also aus der Außenansicht, nie daran gekrankt, dass er zu wenig Qualität hatte. Und jetzt, wo er die Innenansicht hat, hat er das eigentlich so richtig unterstrichen und gesagt, wir müssen gucken, was braucht diese Mannschaft? Wirklich immer die besten Spieler oder andere Tugenden, andere Eigenschaften? Und deswegen glaube ich, dass Steffen Baumgart grundsätzlich, dass es Gründe dafür gibt, ihm eine zweite Chance zu geben. Aber natürlich steht und fällt das alles auch damit, wer künftig der Sportvorstand ist. Bleibt das Jonas Bold, spricht viel dafür, dass Steffen Baumgart auch bleibt. Kommt ein neuer Sportvorstand, wäre es nachvollziehbar, wenn der auch eigene Ideen in der Trainerfrage hat.
Und das besonders Interessante aus HSV-Sicht, kann man sich, was diese Mannschaftszusammenstellung, was dieses gut zusammenpassende Gefüge angeht, ein Vorbild an diesen anderen beiden Nordclubs nehmen, die jetzt ins Oberhaus gehen. Wir haben gratuliert und wir sagen Danke, Sebastian Wolf.
Ich bedanke mich auch.
Wir müssen doch noch einmal kurz zurück in die Fußball-Bundesliga springen zum Abschluss dieses Podcasts.
Ich lese, Dinge, die der HSV nicht sagt.
Ich lese hier gerade die folgende Meldung auf kicker.de, der Seite eures Vertrauens, oder in der Kicker-App. Zitat: Eber erklärt, warum Tuchel nicht verabschiedet wurde. Und das Zitat ist: Wir haben eben noch was zu verlieren. Das heißt, wir können noch Dritter werden. Da haben Thomas und ich uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, nee, es fühlt sich nicht richtig an, einem Protagonisten, der jetzt für die zwei Spiele hauptverantwortlich ist, zu verabschieden.
Was macht das mit Bonassar? Du bist nicht mehr verantwortlich für das, was am letzten Spieltag noch so passiert. Ja,
komisch. Lass
es so sein. Ich finde es weiter ein bisschen komisch. Mal gucken, was da so passiert. Ich habe eine andere Meldung, um auch nochmal hier ein bisschen Diversität reinzubringen. Du hast den Kicker zitiert. Ich zitiere Spox. Wirbel um Zwillingsbrüder. Beim rumänischen Erstligisten Dynamo Bukarest hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar eine unglaubliche Geschichte ereignet. Anstatt Edgar Lee soll dessen Zwillingsbruder Edelinho Lee ohne Wissen des Vereins 5 Partien absolviert haben. Der Grund für die Zweifel beim Club: Edgar Lee konnte auf einmal nur Portugiesisch sprechen und nicht mehr Englisch. Zudem soll er verweigert haben, seinen Ausweis zu zeigen. Bitter! Ja, aber irgendwie auch geil.
Ist irgendwie auch geil. Genauso wie die Schlagzeilen, die ich mir hier gleich alle der Reihe nach nochmal geben werde. Tränen beim Moderator, emotionaler Abschied. Das sind jetzt die Sachen, die ich mir nochmal reingeben werde. Und dann, liebe Freunde, hören wir uns kommende Woche Montag, so wie ihr das gewohnt seid, mit Kicker Meets The Zone wieder. Vielleicht sind wir dann alle schon ein bisschen schlauer, was diesen Podcast angeht. Werden wir mal sehen.
Ja, treibt es am Wochenende nicht zu wild, ne? Egal, was passiert, Aufstieg, Abstieg. Nicht, dass ihr am nächsten Tag eine Sprache nicht mehr sprechen können. So, dann gibt's sofort eine Schlagzeile über euch. Leute, das wollen wir nicht. Macht euch eine schöne Woche.
Und lasst die gegnerischen Spieler und Fans in Ruhe bei Platzsturm, bitte. Das nur noch von mir als allerletzten Appell in die Republik hinaus. Adieu, meine
so
Freunde.
So wichtig. Tschüss. Viel Spaß am Wochenende. Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Ja, da habt ihr gedacht, die Folge ist vorbei, ne? Wir sind's nochmal ganz kurz, liebe Freunde, denn was uns gerade aufgefallen ist, Alex Schlüter ist ein Depp. Kann man das so formulieren? Das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber wir haben natürlich einen klassischen Fehler begangen, indem du vorhin gesagt hast, wir wollen einen Spieler verkünden. Wenn wir das nächste Mal auf Sendung sind, sind, glaube ich, meinen Informationen nach, alle Kaderspieler schon verkündet vom DFB. Machen die das jetzt nicht am Donnerstag?
Kann sein. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Lieber DFB, ich gebe euch ein paar Vorlagen. Ihr könnt bis Donnerstag einfach was raushauen. Leute, hier ist Kicker Meets The Zone. Wir freuen uns, bekannt zu geben. Mit dabei Robin Knoche. Lieber DFB, schön, dass ihr auf uns zurückkommt. Wir freuen uns, bekannt zu geben. Simon Jentsch steht im Tor. Lieber DFB, schön, dass ihr uns, also dass ihr an uns gedacht habt.
Jörg Böhme
hat es geschafft. Alles Gute, eine tolle Heim-EM. Euer Kicker Meets The Zone Team.